Wir sprechen heute über die Mitgliederversammlung des VfB Stuttgart vom vergangenen Samstag. Wir werden euch alle Ergebnisse präsentieren, unsere Einschätzungen dazu und noch viel mehr. All das jetzt bei STR 121.
Lass mir nicht absprechen, dass ich ein Herz für den VfB habe.
Was ist passiert?
Der VfB Stuttgart führt mit 2:1. Ich kann's nicht fassen. Der VfB Stuttgart hat den zweiten Treffer erzielt, an den hier niemand mehr geglaubt hat.
Nach 1950, 52 und 84 gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale.
Itzelsberger!
Das komplette Fleisch ist aus dem Grill, auf den Grill die Ecke kommt. Und er ist drin!
Herzlich willkommen zu VfB STR. Mein Name ist Ricky Palm und ja, die Woche beginnt schon strapaziös für uns, Sebastian. Denn eigentlich war geplant, dass wir uns am Mittwoch im Fanprojekt treffen. Jetzt sitzt du wieder in Beutelsbach und ich in Stuttgart. Warum ist das denn so?
Ja, weil wir nicht wie geplant, also erstmal hallo Ricky, die eine große Folge aufnehmen, sondern ich glaube, Stand jetzt sind es drei mittellange. Also es geht schon wieder genauso weiter, wie es vor der Empire aufgehört hat.
Ja, genau so sieht's aus. Geplant war mal am Mittwoch eine große Folge zu machen, also groß im Sinne von Mitgliederversammlung und natürlich die Vorschau auf das Spiel gegen Eintracht Frankfurt. Das Leben kam dazwischen und ein Angebot, das wir nicht abschlagen konnten. Das wird am Freitag dann wahrgenommen und hoffentlich euch dann am Samstag präsentiert. Wir wollen nicht zu viel verraten, denn man weiß ja immer, wie es so ist. Nachher klappt's dann doch nicht und dann sind wir selber enttäuscht, ihr natürlich auch. Aber wir können vorwegschicken, diese Ausgabe heute wird sich ausschließlich mit der Mitgliederversammlung 2025 beschäftigen und dann nehmen wir am Donnerstag eine weitere Folge auf. Da geht es dann natürlich auch um die Vertragsverlängerung von Sebastian Hoeneß, um das Spiel gegen Frankfurt, Nationalmannschaft und was weiß ich was nicht noch alles. Also unser Themensheet ist schon wieder rammelvoll, aber die Mitgliederversammlung, Sebastian, die war es auch, aber sie war auch sehr entspannt, muss man sagen. Keine Kontroversen, viele positive Nachrichten vom Verein und der AG. Vertragsverlängerung mit Sebastian Hoeneß habe ich schon angesprochen. Eine andere wurde auch bekannt gegeben, und zwar die mit Leo Neugebauer. Und Sebastian, Dietmar Allgeier hat seine Wette gewonnen. 17.26 Uhr waren wir durch und das trotz verspätetem Start, ich glaube um 6 Minuten, und einer deutlich längeren Rede von Alexander Werle. Also 6 Stunden, 20 Minuten für eine MV, auf der 12 neue Gremienmitglieder gewählt wurden und 5 Satzungsänderungen zur Wahl standen, finde ich persönlich stark. Dementsprechend sollten wir uns heute auch mit unserem Recap kurz halten, oder?
Ja, das versuchen wir auf jeden Fall, aber auch nochmal von mir wirklich großes Lob an alle, die die Struktur und den Ablauf der Mitgliederversammlung, ich würde sagen, transformiert, reformiert, vielleicht sogar revolutioniert haben, mit Begrenzung der Redezeiten, mit Videoeinspielern statt Reden und so weiter. Ich hätte nicht gedacht, dass wir vor 5:30 fertig sind. Ich habe auch zwischendurch nicht dran geglaubt, aber ich wurde in eines Besseren belehrt und wie gesagt, toll, dass man das angepackt hat. Ja, dass wir trotz des Mammutprogramms dann wirklich die Halle noch verlassen konnten, als es draußen noch hell war.
Und an der Stelle bitte ich alle, die jetzt gerade zuschauen, den Daumen nach oben dazulassen. Denn Sebastian sitzt hier nicht nur unplanmäßig am Dienstagmittag mit mir zusammen vorm Rechner und zeichnet diese Folge auf. Er ist auch noch erkältet. Angeschlagen sitzt er hier, kämpft sich durch für den VfB Stuttgart. Also wenn du weiter so machst, ruft dich am Freitag vielleicht noch Sebastian Hoeneß an, dass du ein paar Minuten bekommst in Frankfurt, denn den Einsatz braucht man wahrscheinlich dann auch.
Ja, aber ich bin auf dem Weg der Besserung, aber ich fühle mich tatsächlich so, als hätte ich am Wochenende bei einem Heimspiel den VfB zum Sieg gebrüllt. Dabei war es nur die Mitgliederversammlung und ich kann sagen, dort habe ich nicht gebrüllt.
Sehr gut. Wir gehen die Punkte jetzt nicht alle einzeln durch. Wir werden hier und da etwas länger brauchen, aber so Themen wie zum Beispiel die Ehrungen, die machen wir relativ zügig. Dennoch 2 Sätze dazu. Klaus Bär wurde mit der VfB-Verdienstmedaille in Silber für 80 Jahre Vereinsmitgliedschaft hervorgehoben. 80 Jahre.
Das ist brutal, denn wir wissen ja, mit VfB-Jahren ist es wie mit Hundejahren, die zählen eigentlich mindestens doppelt. Also eigentlich sind es mehr als 150 Jahre Mitgliedschaft beim Club und 80 Jahre beim VfB. Brutal.
Eigentlich müsste der gleich noch das Bundesverdienstkreuz mitbekommen. Ja. Wobei, das haben sich eigentlich alle Mitglieder verdient, die die letzten 10 Jahre überstanden haben. Also Props an alle, die die letzten Jahre dabei waren. Und 80 Jahre ist wirklich unglaublich. Die Verdienstmedaille in Gold bekam Monika Hauber, langjährige Fanshop-Mitarbeiterin, wenn ich mich nicht komplett täusche. Dietmar Matschi, da bin ich der Meinung, der war in diversen Trainerteams beim VfB aktiv. Ich meine sogar, dass ich von ihm meine Autogrammkarte hatte. Also er muss auch bei den Profis gewesen sein, ja. Und Peter Reichert, Legende.
Legende,
also,
muss man nicht mehr zu sagen, ja.
Da muss man wirklich nicht viel zu sagen. Mit der VfB-Verdienstmedaille in Gold mit Rubin wurde Jens Marschall ausgezeichnet. Der hat schon 25 Jahre beim VfB durchgehalten. 25 Jahre. Nochmal, arbeitet Jens für den VfB. Auch dafür danke.
Und als die Ehrungen so durchliefen, also wir haben jetzt ja wirklich nur die langjährigsten Ehrungen mal angesprochen, es waren ja viel, viel mehr für 40, 50, 60 Jahre im Verein, ja, habe ich echt wieder gemerkt, wie krass das ist, wie viele Menschen seit Jahrzehnten dem VfB verbunden sind, sei es hauptamtlich, ehrenamtlich, als Mitglied, wie auch immer. Und das unterscheidet den VfB halt absolut von Clubs wie Hoffenheim oder von Leipzig. Da ist das gar nicht möglich. Und bei uns ist es halt.
Weil sie keine Mitglieder haben.
Ja, und weil es sie noch gar nicht so lange gibt. Und wir haben wirklich ganz, ganz viele Legenden im Verein, nicht nur die auf dem Platz stehen, sondern auch wirklich viele drumherum und einfach auch Mitglieder, die seit Jahrzehnten sich das geben, ob gut oder schlecht, was da so ansteht.
Ja, die größten Legenden stehen auf den Rängen. Das ist der VfB Stuttgart. Und bei der Mitgliederversammlung gab es dann auch schon die erste Vertragsverlängerung, Sebastian. Leo Neugebauer, für mich absolut unterrepräsentiert beim VfB Stuttgart. Da könnte noch viel mehr gehen. Also das ist ja wirklich, also auch für die deutsche Leichtathletik, das Aushängeschild schlechthin. Und er trägt den Brustring, das muss noch viel mehr zur Geltung kommen, wird es vielleicht auch. Der erhielt nicht nur die VfB-Verdienstmedaille in Gold, er bekam auch einen neuen Vertrag beim VfB Stuttgart. Und vielleicht sollte man noch mal ganz kurz erklären, für die wenigen, die vielleicht nicht wissen, was Leo Neugebauer so macht. Leo Neugebauer holte für Deutschland in der Disziplin Zehnkampf bei den Olympischen Sommerspielen 2024 in Paris die Silbermedaille. Das klingt jetzt vielleicht nicht super spektakulär, weil Deutschland in der Regel bei Olympia ja nicht ganz so schlecht abschneidet, aber im Zehnkampf ist das wirklich was Besonderes, denn seit 1996 konnte kein deutscher Zehnkämpfer olympische Medaillen in dieser Disziplin gewinnen. Und also das finde ich schon fantastisch.
Ja, auf jeden Fall. Und erst im Zehnkampf was ganz Besonderes. Wenn ich mich recht erinnere, hat er letztes Jahr einen jahrzehntealten deutschen Rekord gebrochen, was die Punkteanzahl angeht.
Jürgen Hinsen wurde entthront.
Und wenn ich richtig aufgepasst habe am Samstag, dann war es auch der erste VfB-Leichtathlet, der eine olympische Medaille geholt hat. Gefährliches Halbwissen, ich meine, ich hätte das so aufgeschnappt.
Paralympics, wenn die nicht mit dazuzählen, dann stimmt's. Aber ich meine, dass...
Ich glaube, Paralympics hat man außen vor gelassen, weil da ist der VfB ja immer sehr erfolgreich gewesen mit Medaillen. Aber ich glaube, es war wirklich komplett auf die Olympischen Spiele bezogen. Und da war es tatsächlich dann die erste Medaille für den VfB Stuttgart durch Leo the German, bei dem ich auch der Meinung bin, er sollte viel stärker eingebunden werden. Das kleine Problem ist, er sitzt halt in Austin, Texas und studiert da, glaube ich, und hat dann ein bisschen weiter, um nach Cannstatt zu kommen. Aber er war ja per Videoeinspieler da.
Das ist absolut korrekt, aber wenn er nicht nach Cannstatt kommen kann, dann muss Cannstatt halt nach Austin kommen. Also so einfach ist es. Nee, was ich mal vorweg schicken kann, wir wollen auch hier im Podcast in Zukunft grundsätzlich die Abteilungen auch etwas stärker beleuchten. Ja, ich habe bei der Mitgliederversammlung so oft gehört, der VfB, das sind wir alle. Und ich meine, wir wollen das natürlich auch ein Stück weit über diesen Podcast dann ausdrücken. Weil ich kann mich erinnern, es gab so viel Applaus für Leos Vertragsverlängerung. Also die Menschen kennen ihn und haben auch Bock auf Leichtathletik. Also warum dann nicht hier auch im Podcast da den Fokus drauf legen? Vielleicht machen wir dann Sonderfolgen dazu, die sich mit Sicherheit nicht viele Menschen anhören werden. Aber die sie sich anhören, die werden sehr wahrscheinlich viel Spaß damit haben. Also das ist auf jeden Fall etwas, das wir anstreben, sofern wir es dürfen. Grüße gehen raus an den VfB Stuttgart. Und damit beziehe ich mich nicht auf das grundsätzliche Dürfen, sondern eher auf unsere Vertragsverlängerung, die gegebenenfalls für diesen Sommer geplant ist. Gut, dann, Sebastian, sind wir schon bei den Berichten der diversen, ja, also Präsidium, Vereinsbeirat und Vorstände. Es ging los mit dem Bericht des Präsidiums. Die Finanzkennzahlen waren durchweg positiv. Der e.V. darf sich über einen Überschuss von 1,1 Millionen Euro freuen. Das sind umgerechnet 2,2 außerordentliche Mitgliederversammlungen. Das kann man an der Stelle auch mal so.
Wir haben uns ein bisschen was angespart, falls es mal wieder rund geht in den Gremien.
Ja, ich meine, ich habe ja zuletzt immer wieder gehört, wir hätten eine Amplitudenmannschaft. Aber was der VfB auf jeden Fall hat, sind Amplituden in Sachen Vereinspolitik. Das heißt, wir können jetzt schon safe davon ausgehen, dass es irgendwann mal wieder eine solche außerordentliche Mitgliederversammlung brauchen wird. Und dementsprechend bin ich ganz froh, dass die dann den e.V. nicht gleich wieder ins Minus rutschen lässt, was die Kosten dafür betrifft. Die Gesamterträge, die lagen für das Jahr 2024 bei 6,3 Millionen Euro und durch die guten Zahlen wächst auch beim VfB e.V. inzwischen die Kapitalrücklage an. 1 Million Euro hat man sich hier inzwischen angefuttert. Das sah halt vor 3-4 Jahren noch ganz anders aus. Und ein Hauptgrund dafür ist natürlich das fast schon exponentielle Mitgliederwachstum. Ich meine, du siehst hier gerade den Graphen. Ich weiß nicht, ob ich den nachher noch mit ins Video packe. Wir haben 122.000 Mitglieder, Tendenz weiter steigend. Aber die Sprünge, die in den letzten 2-3 Jahren gemacht wurden, die sind wirklich Wahnsinn. Also nur mal kurz zum Vergleich. 2023 lag der VfB bei 95.000 Mitgliedern. 2024 dann schon bei 120.000 Mitgliedern. Und eben jetzt bei 122.000, das ist schon brutal.
Das ist brutal. Ich habe mich allerdings aufgrund der Zahlen gefragt, ob wir jetzt vielleicht in so eine leichte Sättigung halt irgendwie einsteigen, weil von 24 auf 25 weist die Grafik jetzt hier nur noch 2000 neue Mitglieder aus. Was komisch wäre, wenn du halt Champions League spielst. Und ich bin mal gespannt, ob dieses brachiale Wachstum von 40.000 Mitgliedern in 2 Jahren jetzt mal so ein bisschen stagniert, was glaube ich auch nicht schlimm wäre, weil man ja schon auch ein Stück weit Probleme hat, diese ganzen Mitglieder mit einzubeziehen, Ticketvergabe und so weiter. Also bin ich mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt, aber der Trend der letzten Jahre ist halt mehr als positiv.
Wobei man dazu sagen muss, wir haben auch erst 3 Monate rum im Jahr 2025.
Wenn man das jetzt, ist halt die Frage, also sind es jetzt nur die 3 Monate oder was zählt damit rein?
Ja, also wir können festhalten, wir wachsen weiter. Und an jedem Tag wird ein neues VfB-Mitglied geboren, so kann man sagen. Also das heißt, wir werden schon noch ein paar dazu bekommen. Gibt es für dich denn eigentlich irgendwie so eine Zahl, die du gerne erreichen würdest? Also so maximal VfB-Mitglieder, Wunschkennzahlen? Würdest du jemanden gerne zum Beispiel aus der Liga noch greifen? Greifen wir die Bayern an zum Beispiel?
Ja, das wird schwierig, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wir packen Schalke. Ist das noch aktuell? Ist das noch ein Thema? Weiß ich auch nicht.
Muss ich nachgucken.
Ich glaube, eine Zahl finde ich immer schwierig. Mir wäre es halt wichtiger, dass die da sind, sich stärker mit einbringen. Vielleicht weniger da sind, nur wegen der Tickets. Also dass man einfach noch mehr Gemeinschaft im Verein schafft und das nicht an der Anzahl der Mitglieder dann festmacht.
Also ich habe mal gerade geschaut, Schalke 04 hat angeblich 190.000 Mitglieder, Stand 16. November 2024.
Also dann vergiss, was ich eben gesagt habe, wir packen Schalke.
Wir packen Schalke, ich wollte gerade sagen, also ich finde, wir können dieses Ziel ausrufen. Ja. Gut, wir kommen zum Bericht des Vereinsbeirats. Der hatte ein paar spannende Folien dabei, der Vereinsbeirat, vertreten durch Rainer Wenninger und Dr. Professor André Bühler. Es ging dabei um die zukünftige Aufwandsentschädigung für den Präsidenten und das Präsidium. Da ist es so, es wird zukünftig eine fixe Vergütung geben, die liegt auch weiterhin bei 50.000 Euro für den Präsidenten und 25.000 Euro bei den restlichen beiden Präsidiumsmitgliedern. Das sind dann eben 100.000 Euro, die wir bereits beschlossen hatten vor längerer Zeit. Und vor 3 Monaten haben wir euch ja hier in der Sendung erklärt, dass die Vergütung nun auf 160.000 Euro angehoben würde. Also für das komplette Präsidium, muss man dazu sagen. Dabei gilt aber zu beachten, dass nun nicht die Grundvergütung erhöht wurde, sondern ein sogenannter, wie haben sie das genannt, Zielerreichungskomponenten vereinbart wurden. Ja, Zielerreichungskomponenten wurden vereinbart. Das bedeutet, alle 3 Präsidiumsmitglieder haben die Möglichkeit, ihre Vergütung um bis zu 20.000 Euro im Jahr zu erhöhen. Alles brutto, versteht sich von selbst. Und um diese 20.000 voll abzurufen, muss das Präsidium 4 definierte Ziele erreichen. Da haben wir zum einen die Mitgliederzufriedenheit, die kann man abfragen übers Internet zum Beispiel. Die Abteilungszufriedenheit, die wird man dann wahrscheinlich direkt in den Abteilungen abfragen. Finanzziele ist auch klar, da werden halt Vorgaben gemacht. Wenn die eingehalten werden, dann gibt's eben einen Bonus. Und ein 4. Punkt ist ein frei definierbares Ziel des Präsidiums. Das könnten zum Beispiel Entwicklungsziele des Vereins sein. Also wir packen Schalke, wäre dann zum Beispiel so ein Thema. Ja. Und jedes dieser Ziele ist sozusagen ein Bonus, der 5.000 Euro wert ist. So könnte man das umrechnen. Und was vielleicht noch wichtig zu erwähnen ist, nicht jedes Präsidiumsmitglied wird hier individuell partizipieren, sondern alle gemeinsam.
Das finde ich wichtig. Also die müssen schon zusammenarbeiten, um die Ziele zu erreichen. Wenn da jeder sein eigenes Ziel erfüllen will, kann das vielleicht auch funktionieren, klingt aber eher schwierig. Insofern ist da Teamwork gefragt. Das ist ja auch was, was wir Mitglieder vom Präsidium fordern. Nicht gesagt, oder ich habe nicht aufgepasst, wurde, wer und wann diese Ziele definiert werden. Das fände ich jetzt dann im Doing halt noch spannend. Also definiert ja der Vereinsbeirat ohne Rücksprache mit dem Präsidium, definieren das Präsidium und Vereinsbeirat im gemeinsamen Gespräch. Wann wir das gemacht? Vor der Saison, am Anfang des Jahres, kann sich das Präsidium selbst Ziele setzen und der Vereinsbeirat sagt, ja, das passt für uns. Also da müssen wir, glaube ich, nochmal nachfragen, wann und wer diese Ziele exakt definiert.
Ja, also die zeitliche Festlegung, das finde ich spannend, gebe ich dir recht. Bei den anderen vier Punkten ist es für mich eigentlich selbstverständlich, dass man das natürlich schon miteinander auslotet. Also das heißt jetzt natürlich nicht, dass das Präsidium die Finanzkennzahlen so weit herabsetzt, dass man auf jeden Fall die 5.000 Euro sozusagen mitnehmen kann. Aber dass man sich da gegenseitig im Vorfeld berät und bespricht, finde ich absolut richtig. Und bei dem vierten Punkt, den ich vorgelesen habe, die selbstdefinierten Ziele, das ist ja klar. Also da wird das Präsidium selbst sich Vorgaben machen und die dann umsetzen wollen. Die Frage ist, wann wir erfahren, welche Ziele das Präsidium sich vornimmt. Ist das dann vielleicht
genau, auch... Und wie gesagt, und wer halt diese Ziele dann auch nicht nur definiert, sondern sagt, okay, das Ziel, das nehmen wir jetzt als Maßstab für den Bonus, weil wenn das Präsidium sagt, wir möchten, dass jedes zehnte Mitglied zufrieden ist, dann wird irgendjemand kommen müssen und sagen, Leute, das ist zu wenig. Also wir wollen, dass eigentlich jedes 1,5. Mitglied zufrieden ist. Also wer macht dann hinterher den Haken dran und sagt, okay, wenn ihr die Ziele erreicht, dann gibt's die Kohle. Also das würde mich noch interessieren. Aber das werden wir, denke ich, erfahren, wenn dann diese Ziele definiert werden.
Oder wir laden den Vereinsbeirat ein und der kann es uns erklären.
Da gibt es ja auch ein paar neue Kandidaten, die wir noch nie gesehen haben oder die meisten von uns noch nie gesehen haben. Also vielleicht könnt ihr noch mehr erzählen.
Ja, also wir werden auf jeden Fall, das kann man an der Stelle auch vorwegnehmen, versuchen in Zukunft tatsächlich ein bisschen mehr auf den e.V. zu schauen und nicht nur ja die Fußballprofis abfeiern, die auf jeden Fall auch. Aber es kann sein, dass wir da in Zukunft einfach ein bisschen mehr und genauer in die Abteilungen schauen wollen und natürlich dann auch in Sachen Vereinspolitik beim Vereinsbeirat mal regelmäßiger nachfragen, das Präsidium regelmäßiger bei uns begrüßen. Das ist zumindest ein Ziel, das wir uns gesteckt haben für die kommende Legislatur. Oh
ja. Genau, wenn wir das erreichen, kriegen wir kein Geld, leider. Aber vielleicht ein paar Daumen und Likes und Glocken und Abos, wer weiß.
Nicht mal ein Dienstfahrzeug, aber auch das wurde bekannt gegeben, dass die Dienstfahrzeugregelung verändert wurde. Das wurde auch schon kommuniziert, muss man dazu sagen, war jetzt keine neue Info. Wir fassen trotzdem nochmal zusammen. Zukünftig werden die Dienstfahrzeuge des Präsidenten und der Präsidiumsmitglieder, falls sie denn überhaupt in Anspruch genommen werden, mit circa 40.000 Euro separat budgetiert und eben nicht mehr der Aufwandsentschädigung zugeordnet. Heißt, groben Tausender im Monat für einen Benz, der nicht mehr von der Aufwandsentschädigung abgeht. So war es, wie gesagt, bislang jetzt ja noch nicht, sondern es wurde praktisch immer mit verrechnet und jetzt weißt du halt im Endeffekt, okay, meine Leasingrate für meinen Dienstwagen, die wird nicht mehr bei der Aufwandsentschädigung abgezogen, sondern ist eben dann separat aufgeführt. Ihr seht das jetzt hier auch gerade auf dem Foto von der Ju, das ich einblende. Also danke da auch nochmal an Ju übrigens, die den ganzen Ablauf der Mitgliederversammlung 6,5 Stunden lang getickert hat. Also und natürlich auch noch andere, aber das war großartig. Außerdem, Sebastian, haben Rainer Wenninger und André Bühler die Aufgaben gemäß Satzung des Vereinsbeirats nochmal klar umrissen. Da gibt's ja immer wieder Nachfragen. Also alle wollen wissen, was macht der Vereinsbeirat eigentlich? Und hier sind die Antworten. Also ich würde dich jetzt mal bitten, diese 20 Punkte kurz durchzugehen. Ich werde nicht zu jedem etwas sagen, aber vielleicht, wenn dir was auffällt, dann kannst du ja gerne mal was zum Besten geben.
Das mache ich gerne. Also es geht los mit Genehmigung, Finanzplan, Controlling, Entgegennahme, Jahresabschluss, bezieht sich auf die Arbeit des Präsidiums. Entscheidung Haupt-, Neben- oder Ehrenamt, Präsident, Präsidium, haben wir ja auch schon mitbekommen. Da fällt ja auch jetzt dann die Vergütung rein, beziehungsweise fällt die in Punkt 3, Festlegung der Aufwandsentschädigung, Präsident, Präsidium. Verträge mit den Präsidiumsmitgliedern, klar, die kriegen Geld vom VfB, also muss es einen Vertrag geben. Befreiung von Präsidiumsmitgliedern gemäß § 181 BGB. Beratung des Präsidiums zu EV-Themen, Interimsnachbesetzung bei Rücktritt, Abwahl oder Tod, Stellungnahme zu Abwahlanträgen, Richterfunktion bei Strafen gegenüber Mitgliedern, Schlichtung zwischen Vereinsmitgliedern oder innerhalb des Präsidiums.
Moment, Punkt 9, kurze Nachfrage. Ist dir da was bekannt? Gab es das schon mal? Also, aber Also wenn man es nicht sagen darf, dann sagt lieber nichts, aber gab
es. Ja, ich weiß nicht davon, aber ich weiß, es gibt ja immer mal wieder auch Anträge auf Vereinsausschluss und solche Geschichten. Ich glaube, das könnte ja dann darunter fallen. Also ich glaube, Strafe muss gar nicht eine Geldstrafe sein, sondern es könnte wirklich ein Vereinsausschluss ist ja auch eine Strafe. Und wenn ich das jetzt für irgendjemanden beantrage, dann muss der Vereinsbeirat darüber entscheiden.
Ja, okay, sorry, ich habe dich unterbrochen, du warst bei 11.
Kein Problem. Elftens, Zustimmung bei Bürgschaften, Garantien und ähnlichen Haftungen, Zustimmung zu wesentlichen Investitionsvorhaben des Vereins, Zustimmung bei Beendigung des Grundlagenvertrags mit der AG, Genehmigung, Erwerb, Veräußerung und Belastung von Grundstücken, Unterbreitung von Ehrungsvorschlägen gemäß Ehrenordnung, Unterstützung bei Repräsentationsaufgaben, Zusammenarbeit, Verbände, Mitarbeit und Leitung von Vereinsprojekten, gerichtliche und außergerichtliche Vertretung gegenüber Präsidium, Zustimmung bei Auflösung einer Abteilung und zuletzt Teilnahme an Präsidiumssitzungen, Aufgaben innerhalb der Mitgliederversammlung.
Okay, also jetzt haben wir 20 Punkte und daran kann sich der Vereinsbeirat ein Stück weit messen lassen. Reicht dir das denn jetzt erstmal, um zu verstehen, was der Vereinsbeirat alles zu tun hat? Ja, oder hättest du es noch ein bisschen besser definiert?
Nein, auf gar keinen Fall. Also wenn ich jetzt Fragen zu einzelnen Punkten habe, dann darf man ja gerne nachfragen. Aber so eine Aufschlüsselung, was der Vereinsbeirat konkret macht, nachdem er keine Kandidaten mehr sucht für Präsidentenamt und Präsidium, hat mir tatsächlich ein bisschen gefehlt. Und ich finde das durchaus hilfreich, weil man sieht einige Punkte, die kommen ja nur zum Tragen, wenn es im Club mal wieder richtig kracht. Dann muss der Vereinsbeirat tätig werden und da Streit schlichten. Aber auch gerade solche Sachen wie Zustimmung bei Investitionsvorhaben, Zustimmung bei Bürgschaften oder auch Erwerb, Veräußerung, Belastung von Grundstücken, das darf man nicht vergessen. Wir haben eben die Zahlen gesagt, also auch der e.V. hat ordentlich Kohle, der VfB hat Grundstücke. Wenn irgendwas gebaut werden soll, dann muss der Vereinsbeirat das freigeben und das sind dann auch Gelder in nicht unerhebliche Größe und das ist dann schon eine gewisse Verantwortung, die der Vereinsbeirat da trägt. Was wir ja auch so nicht auf dem Schirm hatten.
Ich möchte noch kurz was im Vereinsbeirat sagen, was mir gerade durch den Kopf gegangen ist. Ich glaube tatsächlich, dass jetzt der neu gewählte Vereinsbeirat eine schwere Aufgabe vor sich hat. Und zwar betrifft das eigentlich das Ansehen des Vereinsbeirats. Denn was mir aufgefallen ist in den letzten Monaten, ich möchte nicht Jahren sagen, dass viele sehr skeptisch sind gegenüber dem Vereinsbeirat. Vielleicht gibt es dafür Gründe. Ich finde eigentlich nicht. Ich finde, die Menschen, die ich bislang vom Vereinsbeirat kennenlernen durfte, finde ich alle total integer, finde ich, sind gute Leute, wichtig für den VfB Stuttgart. Dennoch hat man das Gefühl, dass einige Mitglieder nicht so ganz warm werden mit diesem Gremium. Und ich bin mir nicht sicher, ob es gelingen mag, diesen schlechten Status, den der Vereinsbeirat bei manchen Mitgliedern hat, einfach wieder in Ordnung zu bringen, eben dadurch, dass man anpackt, sage ich jetzt mal ganz salopp. Ich hätte mir tatsächlich vorstellen können, dass man darüber nachdenkt, diesen Vereinsbeirat nochmal komplett neu zu denken und das ganze Gremium vielleicht auch zu verschlanken beziehungsweise umzubenennen oder von mir aus in zwei Gremien zu splitten oder so. Weil das ist das, was auch bei der Mitgliederversammlung wirklich in vielen Gesprächen rauskam, dass zum einen die Leute nicht verstehen, für was brauchen wir das eigentlich, was machen die da eigentlich und dann in so einem Halbsatz ganz oft viel, ja, ich meine, die wollen ja eh nur in der Ehrenloge sitzen. Und das ist nicht gut, ja, also wenn bei Mitgliedern genau das hängen bleibt. Deswegen wird das wirklich eine enorm schwere Aufgabe, glaube ich, für den Vereinsbeirat in den nächsten 4 Jahren werden, diesen Eindruck zu verwerfen und dann eben durch gute Arbeit, die sie bislang ja auch gemacht haben, einfach wieder ein besseres Bild zu zeichnen vom Begriff und Gremium Vereinsbeirat. Ich glaube, das wird wirklich ein wichtiger Punkt werden für die nächsten 4 Jahre.
Genau, da bin ich komplett bei dir, weil der Vereinsbeirat ja auch eine, wie sagt man so schön, eine bewegte Geschichte hat. Als Produkt der Ausgliederung irgendwie kreiert worden, dann wusste man gar nicht so richtig, was machen die. Dann hat man gemerkt, oh, die haben ganz schön viel Macht, wenn es um die Besetzung des Präsidentenamtes geht. Und dann, ja, nun wieder tatsächlich auch so eine etwas unrühmliche Rolle gespielt. Und ich glaube aber tatsächlich, dass dem Vereinsbeirat hilft, dass wir jetzt den Wahlausschuss haben. Weil absolut. Jetzt kann sich vielleicht der Vereinsbeirat darauf konzentrieren, nämlich auf diese 20 Punkte, wo wirklich die Kompetenz gefragt ist. Und die Besetzung der Ämter ist ausgelagert durch ein Gremium, was nicht mit der Ausgliederung geschaffen worden ist, sondern von den Mitgliedern danach in die Satzung reingewählt worden ist. Und ich glaube, das wird dem Vereinsbeirat gut tun. Aber wie du ansprichst, vielleicht ein gewisses Rebranding oder vielleicht auch nochmal Überdenkung, wie man den ganzen Vereinsbeirat anders handhaben könnte, kann ich mir auch vorstellen. Aber jetzt bin ich wirklich so weit zu sagen, lass die mal machen und dann gucken wir mal, wie es in 4 Jahren aussieht.
Ja, das ist super spannend, was du gerade noch erwähnt hast, nämlich eben den Fakt, dass wir jetzt einen Wahlausschuss haben, dass der den Vereinsbeirat so ein Stück weit aus der Schusslinie nimmt. Weil ich gebe dir absolut recht, ich glaube, die größte Kritik gab es tatsächlich immer in Sachen Kandidatenauswahl oder es gab so Vorwürfe, dass sie halt versuchen, gewisse Leute im Amt zu halten, beziehungsweise dann natürlich ins Amt zu bringen. Und diesen Vorwurf haben wir ja durch den Wahlausschuss jetzt eigentlich komplett ausgeräumt. Also den muss sich der Vereinsbeirat nicht mehr gefallen lassen. Und ich glaube, genau deshalb ist es für viele so abstrakt, warum sie ein Problem haben mit dem Vereinsbeirat. Also der größte Kritikpunkt, den gibt's nicht mehr. Aber gleichzeitig diese Unsicherheit oder das Misstrauen wurde immer noch nicht ganz ausgeräumt. Und ich glaube, das betrifft, zumindest war das mein Eindruck bei der Mitgliederversammlung, einige Mitglieder, die noch nicht so ganz wissen, wie sie mit diesen Leuten im Vereinsbeirat umgehen sollen. Und ja, also ich kann mich da nur nochmal wiederholen. Es ist, glaube ich, enorm wichtig, jetzt in den nächsten 4 Jahren daran zu arbeiten, dass die Reputation, wenn man so möchte, vom Vereinsbeirat steigt. Und das steht und fällt natürlich mit den handelnden Personen, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen. Bericht des Vorstands. Alex Werle war an der Reihe. Ja. Und Sebastian, man kann, glaube ich, schon sagen, das war so ein bisschen der Main Event der Mitgliederversammlung, oder?
Ja, natürlich, aufgrund der Zahlen und News, die Alex Werle im Gepäck hatte. Und ich glaube, er hat es auch schon ein Stück weit genossen, halt so gute Kunde überbringen zu können und hat die Zeit genutzt, mehr als genutzt, vielleicht ein bisschen überstrapaziert. Ja, aber es war tatsächlich nach dem Part Bericht des Vorstands, habe ich gedacht, okay, eigentlich können wir jetzt nach Hause gehen, weil ich habe jetzt sehr gute Laune, aber wir haben ja auch ein bisschen was gewählt. Aber trotzdem, nee, war auf jeden Fall eins der Highlights am Samstag.
Ja, finanziell vermeldete die AG einen Rekordertrag und einen Rekordgewinn. Die AG erzielte im Kalenderjahr 2024 einen Gesamtertrag von 299,8 Millionen Euro. Wie gesagt, das ist Rekord. Im vergangenen Jahr lagen wir da noch bei 217,9 Millionen Euro. Wie setzt sich jetzt dieser Rekordertrag zusammen? Also einfach nur mal ein paar wichtige Elemente. Da kommt natürlich noch mehr mit rein als das, was ich jetzt hier aufzähle. Transfereinnahmen könnt ihr euch vorstellen. Das war 2024 natürlich allen voran. Die Verkäufe von Serhou Guirassy, Waldemar Anton und Hiroki Ito, da kamen ca. 65 Millionen Euro zusammen. Dann natürlich TV und die Heimspieleinnahmen. Da sind wir bei einem Plus von 33 Millionen Euro. Zuwachs im Sponsoring, auch hier plus zu verzeichnen von 9 Millionen Euro. Die Vermarktung des neuen Business Centers brachte zusätzliche 7 Millionen mit rein. Also nochmal, es fließen natürlich hier noch viel mehr Einnahmen mit rein, aber das sind mal die wichtigsten Anhaltspunkte, würde ich sagen. Und überall konnte der VfB, wie gesagt, diese Einnahmen deutlich steigern. Und das ist natürlich schon beachtenswert. Und der hieraus resultierende Gewinn in Höhe von 15,4 Millionen Euro, das ist ebenfalls ein neuer Höchstwert beim VfB Stuttgart. Also Sebastian, du wirst dich auch erinnern, im vergangenen Jahr stand die schwarze Null, da waren wir eigentlich schon zufrieden, denn in den Jahren zuvor waren die Zahlen rot oder ich glaube, wie man mittlerweile sagt, Sondervermögen, so angezapft. Ich habe mal nachgeschaut, es gab tatsächlich ein Jahr mit einem ähnlich hohen Gewinn, das war natürlich 2016, damals waren es 14,5 Millionen Euro und das hing natürlich mit der Ausgliederung zusammen.
Genau, diesmal hängt es natürlich der Geldsegen ein Stück weit mit der Champions League zusammen. Wir hatten ja vor ein paar Folgen mal die UEFA-Zahlen auseinandergenommen, haben gemerkt, wie viel Kohle dem VfB in die Kassen gespült wurde durch die Champions League-Teilnahme. Und das verwässert jetzt ein bisschen natürlich den Vergleich zu den letzten Zahlen. Ich würde gerne mal sehen, wie die Zahlen aussehen würden ohne die Champions League. Aber klar, dann wären natürlich auch die Ausgaben niedriger ausgefallen, weil man hat Geld investiert, das man eingenommen hat. Insofern ist natürlich die Bilanzsumme viel, viel höher. Aber ja, trotzdem schön, einfach mal zu hören, dass auch nicht nur die Mannschaft historisch gut gespielt hat, sondern auch dann die Finanzzahlen historisch gut sind.
Absolut. Das Eigenkapital steigt durch die guten Ergebnisse und auch durch den Porsche-Einstieg, muss man sagen, auf nun 60,9 Millionen Euro an. Letztes Jahr lagen wir hier noch bei 10,6 Millionen Euro. Du hast es gerade eben schon gesagt, wenn du mehr einnimmst, kannst du auch mehr ausgeben und das macht der VfB auch. Erhöht haben sich die Ausgaben für den Spielbetrieb. Der Lizenzspieleretat wächst auch immer weiter. Da liegen wir irgendwo zwischen 70 und 80 Millionen Euro. Und der Innenausbau des Stadions verursachte auch nochmal ziemlich hohe Kosten. Und so kommen wir zu einem Ergebnis 2024 von 284,4 Millionen Euro an Ausgaben. 2023, hast du auch schon angedeutet, waren es nur 217,2 Millionen Euro. Aber also da sehe ich jetzt erstmal nichts, was ich direkt angreifen müsste. Wir haben ja gerade eben schon gesagt, wir spielen Champions League. Klar wird dann auch der ein oder andere Spieler kommen und sagen, ich würde jetzt gerne Gehälter verdienen, die ein Champions League-Spieler verdient.
Ja, und wenn man Verträge verlängert und möchte die bisherige Ausstiegsklausel, die drin stand, nicht mehr drin haben, muss man auch wahrscheinlich einfach mehr Geld investieren in Gehälter, um diese Ausstiegsklauseln rauszubekommen. Das ist ja das Dilemma, was wir schon mehrfach angesprochen haben. Entweder mehr Gehalt oder Klauseln. Und ja, und auch sowas verursacht natürlich dann Kosten in Gehaltsstrukturen.
Wir können aber festhalten, solange die Ausgaben geringer sind als die Einnahmen, ist alles okay. Schwierig wird es nur, wenn sich das mal drehen sollte. Nee, aber Alexander Werle scheint da ja auch ein gewisses Gefühl für zu haben. Also das ist einfach ein Mann der Zahlen, das wissen wir. Das ist einfach eine seiner Stärken. Und deswegen, Sebastian, kannst du mal kurz und mit unseren Hörern und Hörerinnen teilen, was Alexander Werle wirklich mit erhobenen Zeigefinger auch nochmal betont hat auf der Mitgliederversammlung.
Genau, er sagte mich abschließend zu den Zahlen: Wir sind noch weit entfernt von einem prall gefüllten Festgeldkonto. Wir befinden uns inmitten der Tilgung unserer Stadionkredite, eine Verantwortung, die uns auch weiterhin fordert.
Ja, also der VfB wird jetzt nicht anfangen, das Geld großzügig zu verteilen. Man wird schauen, dass man ja auch mittel- und langfristig klug investiert, so würde ich es mal bezeichnen. Zum Beispiel natürlich in den Neckarpark oder ins Clubhaus. Das sind Themen, die definitiv anstehen. Cannstatt soll eine große Rolle spielen in Zukunft. Da deutete Alexander Werle an, dass das städtische Grundstück zwischen Bahnhof und Wilhelmsplatz sowie die Schwemme, also so habe ich das zumindest interpretiert, eine Rolle spielen könnten. Und ich sag nur Thema VfB-Museum, oder?
Ja, genau. Er machte ja das Wortspiel, dass der VfB eventuell Bad Cannstatt schwemmen könnte. Und ich finde das total spannend, weil wir haben es ja mehr oder weniger so im Spaß bei den Gesprächen mit unseren Kandidaten gesagt, dass man ja das Gelände nutzen könnte, um da eine VfB-Sierung quasi zu machen und die Schwemme die Museumsgastro sein könnte. Und ich war jetzt echt überrascht, dass das bei der MV dann auch angesprochen wurde. Und ich finde es stark, dass der VfB also nicht nur, oder sagen wir so, über den Neckarpark hinausdenkt und auch sich stärker in Stuttgart und gerade in Bad Cannstatt breit machen möchte. Finde ich stark. Also stell dir vor, man kommt aus dem Bahnhof raus und das Erste, was man sieht, ist der VfB.
Ja, also ich hätte nichts dagegen, Beraterrechnung kommt dann. Was ich auch sehr cool fand, war der Wunsch, dass die Verzahnung von Club und Stadt verstärkt werden soll. Ja, also wenn ich es richtig verstanden habe, möchte man VfB-historische Begegnungsorte in Stuttgart schaffen und so den VfB in Stuttgart erlebbarer machen. Hast du es auch so verstanden?
Genau, also wenn man das alles nochmal rekapituliert, was gesagt wurde am Samstag, merkt man, ey, es war doch ganz schön viel und da steckte viel drin. Ich habe es aber auch so verstanden, es soll meiner Erinnerung nach 11 Spots in der ganzen Stadt geben, die VfB-siert werden, also Orte, die in der Historie vom VfB eine wichtige Rolle spielen, ohne dass das allen Mitgliedern so gegenwärtig ist. Alex Werle sprach an, einen Sportplatz im Stuttgarter Osten, auf dem der VfB irgendwann mal gespielt hat. Und da bin ich mal gespannt, wie man das umsetzt. Also ob das dann nur irgendwelche kleinen Schildchen werden, die darauf hinweisen oder ob es dann vielleicht irgendwelche VfB-Touren durch Stuttgart gibt, die man machen kann, um sich diese Städten anzugucken. Es klang auf jeden Fall gut und ich finde das total schön, dass der VfB, wie gesagt, jetzt ein bisschen größer denkt und auch ja über ganz Stuttgart hinaus einfach sichtbar sein möchte.
Und wir hoffen natürlich auch, dass es rings ums Stadion endlich irgendwas gibt, was die Menschen darauf aufmerksam macht, dass hier der VfB Stuttgart zu Hause ist in Bad Cannstatt. Es war ja ein Thema, das wir in den letzten Wochen, vor allem du, durch deine Reise zum FC Arsenal ja einfach so in Umlauf gebracht haben. Und das würde ich wirklich begrüßenswert finden, wenn der VfB hier irgendwas macht, dass Cannstatt, vor allem natürlich die Mercedesstraße, wirklich VfB-Land wird. Ja, ich möchte, dass Menschen, die hierher kommen, sofort wissen, was hier Phase ist. Also das wäre schön, wenn da sich in den nächsten Jahren auch noch was ergeben könnte. Eins noch, und vielleicht betrifft das ja auch uns in gewisser Art und Weise. Es soll in digitale Infrastruktur investiert werden. Also künstliche Intelligenz, Videoproduktion etc. wurden da angesprochen. Vielleicht wird es auch bald ein eigenes TV-Studio des VfB geben. Ich finde, insgesamt sind das super spannende Pläne, die sich alle unter dem Begriff Vision VfB 2030, glaube ich, zusammenfassen lassen.
Genau, und das klingt jetzt erstmal, das ist noch ganz weit weg, aber hey, wir haben 2025 und das Jahr ist auch schon wieder halb rum. Also das sind noch 5,5 Jahre, das heißt, der VfB muss da tatsächlich Gas geben, wenn er das bis 2030 alles durchbekommen möchte. Und bei Thema digitale Infrastruktur bin ich auch hellhörig geworden, weil dafür brauchen wir ja nicht nur Technik, sondern auch ein bisschen Platz. Und da habe ich mir überlegt, vielleicht gibt's ja dann auch mal für uns irgendwie so ein kleines Plätzchen, wo wir aufnehmen können. Bei künstlicher Intelligenz bin ich allerdings kritisch, weil ich habe neulich mal gehört, also wirklich als Beispiel gehört, wie ein Podcast von einer künstlichen Intelligenz aufgenommen wurde und also nicht, dass wir zwei dann noch ersetzt werden von der KI, wer weiß.
Ja, was viele ja nicht wissen, dass das hier schon seit Jahren so läuft, dass eigentlich der VfB hier einfach nur uns hinsetzt und dann künstliche Intelligenz füttert. Ja, Vielleicht sollte man das rausschneiden, weil manche Menschen das sonst glauben.
Gut, ich glaube, das ist alles möglich, ja.
Absolut. Über die Vertragsverlängerung von Sebastian Hoeneß sprechen wir dann am Donnerstag natürlich noch ausführlich. Aber was ich natürlich jetzt hier noch unbedingt loswerden will, also ich würde sagen, wir haben am vergangenen Mittwoch nicht zu viel versprochen, als wir eine Überraschung angeteasert haben. Die Frage ist, die ich dir stellen muss, wie enttäuscht bist du, dass es nur die Hoeneß-Verlängerung gab und keine Rückkehr zu den Henkelbechern?
Ja, man nimmt ja, was man bekommt. Und nein, ganz ehrlich, also ich kann mich auch mit Hoeneß 2028 anfreunden, sehr gut sogar anfreunden. Und für mich hat das eine ähnliche große Signalwirkung, wie das Kampf des Henkelbechers gehabt hätte. Auf jeden Fall, lass ein Zeichen, wir greifen auf jeden Fall wieder vorne an.
Also, wie gesagt, was das jetzt sportlich bedeutet für den VfB Stuttgart etc., machen wir am Donnerstag. Vielleicht noch eins kurz zur Hoeneß-Verlängerung. Kein Journalist hatte das auf dem Schirm. Ja, wir Mitglieder in der Halle wurden darüber als erstes informiert. Und da sage ich einfach nur Danke, weil das ist wirklich ein besonderer Moment gewesen. Ich möchte es mal so ausdrücken, ich hatte eine gewisse Ahnung, ja, aber ich wusste es auch nicht konkret und war dementsprechend genauso begeistert wie alle anderen in der Halle. Also es wurde nie konkret mir gegenüber geäußert, dass Sebastian Hoeneß den Vertrag verlängert hat. Es war mehr so ein Antizipieren und genaues Hinhören, was mich dazu veranlasste, leicht euphorisiert, sage ich jetzt mal, das Segment am vergangenen Mittwoch einzuleiten. Aber ich wollte mich auch nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Nicht, dass ich Menschen enttäusche. Aber ich sag mal so, es wurden nicht die Henkelbecher, aber der Hoeneß. Und damit bin ich mehr als zufrieden, Sebastian.
Ja, absolut. Und auch, also nicht nur der Inhalt der Botschaft, nämlich die Vertragsverlängerung, war ein Statement, sondern auch die Art der Übermittlung. Also du hast angesprochen, exklusiv auf der Mitgliederversammlung, Dietmar Alger hat auch nochmal angesprochen, dass es die Leute da vor Ort zuerst erfahren, dass es dann erst über die Kanäle rausgeht. Und dass alle dicht gehalten haben, weil es wäre nicht so, dass Alex Werle in einem Nebensatz gesagt hat, der Trainer bleibt, sondern es gab eine aufwendige Videoproduktion, es gab einen Videoeinspieler von Sebastian Hoeneß, also da müssen ja einfach viele Leute dran mitgearbeitet haben und alle haben dicht gehalten, nichts nach außen gedrungen, finde ich ganz große Klasse und das hat mir ein super gutes Gefühl gegeben.
Zeigt nochmal, was für ein tolles Team der VfB Stuttgart inzwischen sich gebaut hat. In allen möglichen Abteilungen da unten an der Mercedesstraße scheint wirklich gute Arbeit geleistet zu werden und ja, das darf gerne weiter so gehen. Die Aussprache verlief eigentlich so, wie ich mir eine Aussprache vorgestellt habe, bevor ich meine erste Aussprache beim VfB miterleben musste.
Absolut.
Gutes Niveau, wichtige Themen, aber wirklich immer fair und sachlich. Bjarne vom Kommando Cannstatt hat ein paar Dinge gesagt, die eigentlich so on point waren, dass ich aus seiner Rede ein paar Auszüge dabei habe, Sebastian. Und das bedeutet, dass du wieder hier mit uns sozusagen das Ganze nochmal rekapitulieren lassen darfst. Deswegen bitte ich dich an der Stelle, die Auszüge, die ich hier ins Sheet gepostet habe, kurz unseren Hörern und Hörerinnen mitzuteilen.
Ja, ich versuch's mal ohne Huster hinzubekommen, aber das klappt schon. Also, er sagte nämlich, all die Konflikte, die wir in den vergangenen Jahren mit der AG oder Investorenvertretern wie Lutz Meschke auszutragen hatten, waren im Grunde nur dadurch möglich, weil die EV-Gremien lediglich durch Inkompetenz und persönliche Eitelkeiten geglänzt haben. Anstatt als ein starker Hauptanteilseigner an der VfB AG aufzutreten, der geschlossen mit einer Stimme die Mitglieder und ihre Interessen vertritt, war es ein Kinderspiel, diesen schwachen e.V. zu dominieren. Es ist die große Sehnsucht von uns Fans und Mitgliedern, all die Polarisierungen und Auseinandersetzungen endlich hinter uns zu lassen. Hierfür wurden erste Schritte gemacht, die wir enorm begrüßen.
Ja, besser kann man es eigentlich nicht auf den Punkt bringen. Ja, ich unterschreibe da wirklich jedes Wort und jedes Satzzeichen. Es ist echt wirklich genau das, was ich eigentlich gefühlt habe. Und das ist wirklich ein großes Talent, muss ich ganz ehrlich sagen, was das Kommando seit Jahren eigentlich schon hat. Egal, wer der Sprecher war, ja, ob es jetzt ein Bjarne war, ob es ein Danny war, ob es ein Benno war. Sie schaffen es immer wieder wirklich das Gefühl, was ganz viele VfB-Fans und Mitglieder in sich tragen, dann in so eine 5-Minuten-Rede zu packen. Und ich spreche jetzt mal nur für mich, mir aus der Seele zu sprechen. Großartig. Und was ich auch gut fand, es wurde nicht irgendwie nur gekumpelt und so ein paar Sachen dann eben mitgeteilt, die wir wichtig finden, wie gerade eben von dir vorgetragen. Nee, es wurden auch klare Forderungen gestellt und auch dafür ist das CC bekannt. Ich finde auch faire Forderungen, das sage ich gleich dazu, aber bevor ich das versuche zusammenzufassen, bitte ich dich nochmal, das mit uns zu teilen.
Das mache ich sehr gerne, denn die Forderungen lauteten wie folgt. Lieber Dietmar, lieber Andreas, ihr habt als starkes Team für diese Ruhe gesorgt, den AR-Vorsitz zurückgeholt und die Frage der Terminierung der heutigen Mitgliederversammlung sauber moderiert. Dafür gilt euch unser Dank. Solltet ihr heute gewählt werden, könnt ihr euch sicher sein, dass unsere Ansprüche nicht weniger werden. Die Besetzung des Aufsichtsrats ist uns weiterhin ein Dorn im Auge. Die EV-Vertreter haben eindrucksvoll bewiesen, dass sie ihrer Rolle im Aufsichtsrat nicht gerecht werden. Wir begrüßen hierbei das Problembewusstsein und fordern vom neuen Präsidium, die EV-Plätze im Aufsichtsrat neu zu besetzen. Die Personen müssen vor Amtsantritt genau wissen, was es bedeutet, als e.V.-Vertreter im Aufsichtsrat der VfB AG zu sitzen. Gleichzeitig muss der e.V. selbstbewusst sein und seine Anteile würdig vertreten. Im Aufsichtsrat gilt es, klare Kante zu zeigen, die Investorenvertreter auch mal in die Schranken zu weisen und den AG-Vorständen klare Leitplanken vorzugeben, an denen ihre Leistung für den VfB gemessen wird. Und später sagt er noch, wir wollen ein Präsidium, das Visionen hat, Projekte fördert und nach einer Amtszeit mehr hinterlässt als neue Gräben quer durch den Verein. Wir fordern Produktivität und Euphorie für den e.V. Die Aufbruchsstimmung, die der sportliche Erfolg mit sich gebracht hat, muss auf den e.V. überschwappen.
Ja, drunter machen wir es nicht. Also auch da, jeder Satz sitzt und ich kann mich komplett wiederfinden, wie gesagt, in dem kompletten Statement, das Bjarne da mit uns geteilt hat auf der Mitgliederversammlung. Das war wirklich, wirklich großartig.
Genau, es geht mir ganz genauso und ich finde es auch wirklich spektakulär, dass das CC und die anderen Ultragruppierungen es schaffen, diese Botschaft nicht nur in eine 5-Minuten-Rede zu gießen, sondern halt auch in Texte auf der Webseite, aber, und das ist dann wirklich die größte Kunst, auf Banner, die im Stadion hängen und die nicht viele Worte zulassen und das auch dann immer nachdrücklich zu positionieren, was die Szene halt denkt. Aber wichtig ist auch, da es immer sehr verknappt ist, dass ich dann solche Texte auch mal durchzulesen, um zu wissen, was denn hinter diesen kompakten Botschaften steckt.
Text wird bei uns in den Shownotes verlinkt, dann könnt ihr euch das Ganze selbst nochmal durchlesen. Grundsätzlich immer eine Empfehlung wert. Die diversen Ultraseiten, die man ansteuern kann, da gibt's immer wieder interessante Anstöße, wie sich der VfB Stuttgart in jeglicher Hinsicht weiterentwickeln kann. Und es gibt auch geilen Content für alle, die Bock haben auf Fankultur. Also ihr seid da bestens versorgt. Zurück zur Aussprache, da gab's natürlich auch noch andere Redner und Rednerinnen. Zum Beispiel wurde dafür plädiert, eine Abfrage, ob man das VVS-Ticket, also den Zuschuss, den der VfB hier leistet, noch benötigt. Und das ist ein sehr guter Punkt. Laut Ruven Kasper bezuschusst der VfB jedes Ticket mit 1,50 bis 2 Euro.
Ich glaube 1,70 sind es konkret tatsächlich, ja.
Also pro Heimspiel kommst du da irgendwo raus, weiß ich jetzt nicht so, wenn ich es durch den Kopf mir durchgehen lasse, so zwischen 40 und 50.000 Euro irgendwo.
Hätte ich jetzt mal auch vermutet, ja.
Ja, ja. Ja, und mittlerweile haben halt viele Menschen in Deutschland Ticket oder reisen halt mit dem Auto an. Also da lohnt es sich, finde ich, schon mal drüber nachzudenken, ob das noch sein muss. Oder siehst du das anders?
Ich sehe das genauso, denn du musst ja sogar dein VVS-Ticket im Ticketshop personalisieren, damit es auf deinen Namen ausgestellt ist. Und schön wäre ja auch ein Haken zu sagen, ich brauche das Ticket gar nicht. Natürlich ist es so, dass es auch einen Anreiz bieten soll, dass Leute statt mit dem Auto mit der Bahn kommen. Und das machen sie natürlich eher, wenn das Ticket inkludiert ist. Aber jetzt bei Leuten wie mir, die zum Beispiel in Deutschland Ticket haben, ich muss das einfach nicht in Anspruch nehmen. Ich brauche es schlichtweg niemals. Und wenn ich dann überlege, jedes Mal, wenn ich ins Stadion gehe, zahlt der VfB 1,70 Euro an die VVS für eine Leistung, die nicht abgerufen wird, dann denke ich, könnte man sich überlegen, dieses Sparpotenzial dann irgendwie zu heben für den VfB. Und was ich auch ganz interessant fand, was die Rednerin ja auch angesprochen hatte, ob es nicht auch eine Möglichkeit gibt, auf diesen ÖPNV-Groschen zu verzichten und damit vielleicht andere Tickets zu subventionieren, dass man sagt, hey, ich brauche die 1,70 nicht, aber pack die in den Pool und dann können vielleicht Leute, die nicht so viel Kohle haben, günstiger an Tickets rankommen. Also finde ich ganz charmant, da liegt auf jeden Fall Potenzial und im Zuge des ganzen Ticketing sollte das doch möglich sein, dann zu sagen, man kann genau die Anzahl der Tickets ermitteln, die der VfB subventionieren muss.
Ja, also wieder mal auch hier, die Aussprache stößt Dinge an, die man vielleicht gar nicht so sehr auf dem Schirm hat und ich könnte mir vorstellen, dass da auch der ein oder andere auf dem Podium mal kurz dachte, ja, ist eigentlich ein guter Punkt. Also
why not,
vielleicht ja? Vielleicht nochmal der Aufruf an euch, wenn dann wieder eine Mitgliederversammlung ansteht, überlegt, wie ihr den VfB besser machen könnt, stellt euch auf die Bühne und teilt das mit uns und natürlich dann auch mit den Funktionären des VfB Stuttgart und manchmal kommen dann vielleicht richtig gute Sachen dabei raus. Das Thema werden wir auf jeden Fall auf dem Schirm behalten, gucken, ob sich da was entwickeln wird. Bei der Aussprache ging es dann aber auch noch um Rollstuhlplätze und das Catering. Auch bei dieser MV gab es, ich habe mich nicht so genau damit beschäftigt, aber wenn ich das richtig überblickt habe, nur ein vegetarisches Gericht und das war auch schon sehr früh dann ausverkauft. Und ich sag mal so, wenn noch mehr Mitglieder vor Ort gewesen wären, das haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt, in der Spitze waren es 1.006, zu Beginn waren es 1.000, am Ende waren es 1.000, aber wenn die wirklich die 2.000 gesprengt hätten, vielleicht sogar 2.500 Mitglieder gekommen wären, hätten Vegetarier wahrscheinlich schon um 12 in die Röhre geschaut.
Ja, vermutlich. Also ich glaube, dieses Gericht war dann irgendwann aus, relativ früh, kam dann immer mal wieder nach, war dann wieder nicht mehr verfügbar. Das war tatsächlich nicht gut und ich glaube, es war wirklich das einzige Gericht für Veganer, Vegetarier, zumal in der Brezel, die es auch gab, wohl Schweineschmalz war. Also das möchte man als weder als Veganer noch als Vegetarier essen. Also da gibt es natürlich viel Luft nach oben und wer jetzt sagt, warum macht das der VfB dann nicht mit jemand anders, wurde uns auch erklärt, weiß man mittlerweile auch, Location und Catering sind miteinander verbunden. Also wenn du eine Veranstaltung in der Schleierhalle buchst, dann musst du das mit dem Caterer machen, der die Schleierhalle bespielt. Ich habe das ja in den vergangenen Ausgaben nach der MV immer wieder angeprangert, dass wir 4,50 Euro für ein Wasser zahlen, was ich halt für komplette Abzocke halte. Hat der VfB auch wohl gemerkt, dass das nicht ganz so geil ist, da man keinen anderen Caterer nehmen kann, wurden auch die Speisen und Getränke vom VfB subventioniert. Das heißt, das Wasser kostete nicht 4,50, sondern 2,50, weil der VfB für jedes Getränk 2 Euro draufgelegt hat. Und ja, das ist dann für mich okay, aber dass halt ein Wasser generell 4,50 kostet, ist für mich eigentlich komplettes Raubrittertum. Und 2 ja, Euro Pfand ja. auf eine Cola-Flasche ist für mich auch einfach unverschämt. Und wir müssen uns da was überlegen. Und ich würde sagen, beim nächsten Mal stellen wir uns mit dem Foodtruck auf die Mercedesstraße und verkaufen Pommes für 2,50 Euro.
Ich habe noch eine bessere Idee, wenn die Mitgliederversammlungslocation sozusagen mit dem Caterer verknüpft wird, dann bin ich dafür, dass wir in Zukunft vielleicht tatsächlich auf den Bahnhofsplatz ausweichen, auch mit der Mitgliederversammlung und dann direkt bei der Schwemme einkaufen gehen.
Ja, das oder das Stadion, was ja jetzt dann für Frauen und NLZ gebaut werden soll, gleich mit Dach, dann können wir halt ganzjährig da die Mitgliederversammlung abhalten.
Auch eine schöne Idee, gefällt mir. Die Ticketvergabe war natürlich auch ein Thema für die Aussprache. Dazu gab es, glaube nicht nur einen Redebeitrag, da gab es ein paar Menschen, die das angesprochen haben. Im Grunde ging es eigentlich allen Mitgliedern darum, dass der VfB sein Vergabemodell transparenter machen muss. Ich glaube, das war eigentlich das Anliegen der meisten Redner, die sich diesem Thema gewidmet haben. Wir wurden bei der Aussprache auch zitiert, Sebastian, da hatte ich gleich Herzklopfen, nicht, dass wir Blödsinn erzählt haben. War aber nicht so. Rufen Kasper erklärte zum Beispiel das Vergabemodell für Auswärtstickets, genau wie wir es im September, meine ich, 2024 getan haben. Also 70-75% gehen an die offiziellen Fanclubs und die Inhaber von Auswärtsdauerkarten. Der Rest in den Mitgliederverkauf, das kann man jetzt nicht so pauschal sagen, das möchte ich gleich mit erwähnen. Ja, es ging bei unserem Fall, den wir damals im September präsentiert haben, konkret um Bratislava. Und da war es so, 400 und irgendwas geht an Auswärtsdauerkarteninhaber und das restliche Kontingent wird dann ungefähr gesplittet zwischen OFCs, aktive Fanszene und dann eben Mitglieder. Daran hat sich aber dann später noch was verändert, weil eben die Nachfrage von den OFCs und natürlich auch von den von der aktiven Fanszene deutlich größer war, als es Tickets gab. Also das wäre einfach ein Problem gewesen. Deswegen fiel der Mitgliederverkauf damals weg, haben wir dann auch berichtet. Und an der Stelle kann ich dann auch nochmal ein Danke loswerden, und zwar an den Redner, der den Beitrag zum Besten gab. Denn der sprach mich vor seiner Rede an und warnte mich sozusagen vor. Und dann konnte ich tatsächlich nochmal nachgucken bei mir in den Unterlagen. Ich habe ja wirklich jedes Wort, was wir hier jemals von uns gegeben haben, gespeichert, chronologisch aufgereiht, so dass ich dann immer durchsuchen kann, wann haben wir was gesagt. Und konnte ich tatsächlich ihm auch nochmal sagen, guck mal, hier im Dezember haben wir es dann nochmal richtig gestellt. Und er war so nett und hat das Ganze dann auch nochmal in seine Rede mit einfließen lassen. Denn was ich natürlich verhindern möchte hier im Podcast, ist irgendwelchen Scheiß in Umlauf zu bringen, der dann nachher dazu führt, dass auf der Mitgliederversammlung Vorstände, Präsidium etc. angegriffen werden. Das war nicht der Fall. Wir haben das korrekt wiedergegeben, denn die Informationen, die wir damals hatten, stammten auch direkt vom Ticketing des VfB Stuttgart. Da habe ich echt ewig lang vorher mit dem zuständigen Mitarbeiter telefoniert. Nur war das halt eben dann auch der damalige Stand im September 2024. Und bis Dezember 2024 hat sich die Lage nochmal verändert. Und dann kann es auch mal sein, dass die versprochenen oder angekündigten Karten für die Mitglieder nun eben doch nicht zur Verfügung stehen. Ja, das lief mit Sicherheit nicht so, wie sich das der VfB wünscht und gar nicht so, wie sich das viele Mitglieder wünschen. Aber ich möchte mal sagen, ja, also Rufen Kasper hat das Problem verstanden. Ja, er hat auch gesagt, dass man inzwischen dazugelernt habe und bei der Ticketvergabe ja eine Vereinheitlichung für die kommende Saison anstrebe.
Genau, da ging es ja vor allen Dingen um das Thema virtuelle Warteschlange oder Verlosung der Tickets, was aus meiner Sicht tatsächlich willkürlich angewandt wurde, mal so, was dann kein Mensch mehr versteht. Und er hat gesagt, ja, ist so, also man weiß nicht, woran man ist und das wird man in der kommenden Saison definitiv vereinheitlichen. Ich glaube, man hat sich auch schon Gedanken dazu gemacht, wie das ablaufen soll. Und möchte die im April, glaube ich, dann schon auch im Fanausschuss vorstellen und da mal gucken, ja, was dann die Leute dazu sagen, die es am Ende dann betrifft.
Ja, absolut, so war's und das ist auch der richtige Weg, würde ich sagen. Also da sitzen natürlich dann schon die Leute, die mit diesen Themen in ihren OFCs, im Stadion etc. Wirklich ganz herrlich gequält werden, möchte ich fast schon sagen. Und deswegen finde ich den Ablauf, den Rufen da mit uns geteilt hat, absolut richtig. April, Fanausschuss, und dann wird es hoffentlich irgendwann noch ein Kommuniqué geben seitens des VfB Stuttgart, sodass alle wissen, woran sie sind. Und dann wäre es natürlich auch schön, wenn man versteht, wie die Tickets letzten Endes dann bei den Mitgliedern landen. Also welcher Anteil im Vorfeld weggerechnet werden muss, weil eben dann die Auswärtsdauerkarteninhaber und Inhaberinnen genauso wie die OFC-Mitglieder und die aktive Fanszene darauf zugreifen können. Spielansetzung, Sebastian, war, glaube ich, noch ein Thema, aber ja, wie gesagt, insgesamt war die Aussprache konstruktiv und verhältnismäßig kurzweilig, 11 Redner und Rednerinnen. Das ist okay. So kann es eigentlich gerne immer sein.
Genau, völlig okay. Und ich fand es wirklich sehr, sehr schön, dass wir nicht nur einmal erwähnt wurden. Also was mir auch gezeigt hat, auch unsere Gespräche mit den Kandidaten für Präsident und Präsidium hat vielleicht nicht die breite Masse interessiert. Aber ich glaube, von den 1.400, die da waren, haben sich wahrscheinlich relativ viele angeguckt, weil das halt wichtig war zur Meinungsbildung. Und mein persönliches Highlight war, ich habe dann zwei Reihen vor mir jemand gesehen, der am Handy rumspielte. Und dann habe ich ihn irgendwie so scrollen sehen, dachte, okay, das ist YouTube. Und ganz viele rote Thumbnails gesehen. Habe ich gesagt, der ist noch mal durch die Gespräche durchgegangen. Wir wollen sich noch kurz vor den Wahlen dann noch mal irgendwelche Infos abrufen, aber das hat mich wirklich sehr gefreut.
Oh, das ist cool. Also danke an alle, die uns angesprochen haben. Also wir waren ja diesmal nicht zusammen unterwegs, sondern ich war eigentlich die ganze Zeit unterwegs. Du hast einen festen Platz gehabt, hast dann auch noch für den Vertikalpass dir das ein oder andere merken müssen. Und wir wurden, das spreche ich jetzt auch mal für dich, von ein paar Leuten angesprochen und alle haben immer uns gedankt dafür, dass wir sie mit vielen, vielen Informationen zur Mitgliederversammlung versorgt haben. Aber wir können nur sagen, nee, danke an euch, dass ihr euch das anhört. Also ja, wir machen es so oder so. Egal, ob da jetzt 2.000 Leute zuhören, 20.000 oder 20, wir würden so oder so machen. Aber ja, der Dank geht eigentlich an euch, denn ohne diesen tollen Support von euch wäre das ja auch alles nicht möglich. Gut. Genug über uns. Wir kommen zu den Entlastungen. 1.487 stimmberechtigte Mitglieder waren zu diesem Abstimmungszeitpunkt anwesend. Das Ergebnis: alle Präsidiumsmitglieder und Vereinsbeiräte wurden entlastet, nur Klaus Vogt nicht. Also für eine Entlastung von Vogt stimmten nur 37,94% der Mitglieder. Das kann man so machen, aber ich sag's mal so, wenn man dann Kai Engner mit der über die STZ bekannt gewordene Geschichte bezüglich Ticketweitergabe etc. mit 66,72% entlastet, dann kann man schon die Frage stellen, ob die Entlastung nicht hier wieder als Abstrafinstrument genutzt wurde. Also rein inhaltlich will ich damit sagen, was wirft man jetzt Klaus Vogt vor? Also es geht um Abteilungsarbeit und Finanzen etc. Da wüsste ich jetzt nicht, was man ihm vorwerfen sollte.
Ja, genau, und wenn du halt sagst, ich werfe Klaus Vogt vor, dass unter seiner Amtszeit der Aufsichtsratsvorsitz dem e.V. verloren gegangen ist, dann darfst du halt auch Rainer Adrian und Christian Riedmüller nicht entlasten, weil die genauso dafür verantwortlich waren. Also insofern, ja, ich fand das tatsächlich dann von uns Mitgliedern, ich nehme mich damit rein, also egal, wie ich jetzt abgestimmt habe, fand ich, das war kein souveränes Abstimmungsergebnis. Hätte ich mir tatsächlich was anderes gewünscht, war für mich so, dass vielleicht das eine kleine Geschmäckle, was die MV so ein bisschen getrübt hat, dass wir da nicht ein bisschen souveräner agiert haben.
Aber keine Frage, das ist ein demokratisch zustande gekommenes Ergebnis und das respektiert man natürlich. Ich reg mich da jetzt auch nicht weiter drüber auf. Mir ist es halt nur wichtig, dass man versteht, dass eben die Entlastungen nicht so eine Art Abwahl durch die Hintertür ist. Also das ist halt was, das ist halt nicht. Deswegen haben wir es auch in der letzten Folge nochmal versucht, gut zu erklären, warum man entlasten sollte oder warum man eben nicht entlasten sollte.
Genau, sei es drum. Auf keinen Fall aus persönlichen Gründen, weil einem irgendjemand nicht gefällt oder so. Das ist kein Grund, jemanden nicht zu entlasten, sondern es geht schlichtweg darum, hat er einen guten Job gemacht oder nicht. Und selbst wenn er einen ordentlichen Job gemacht hat und mir das aber trotzdem nicht gefallen, ist eigentlich trotzdem kein Grund, jemanden nicht zu entlasten, sondern nur, wenn er halt wirklich Fehler gemacht hat. Naja, sei es drum.
Der nächste Punkt war die Wahl des Präsidenten. Auch hierzu gibt's eigentlich nicht so viel zu sagen, außer dass Dietmar Allgeier wirklich ein starkes Votum von den Mitgliedern bekommen hat. Auch hier waren 1.487 stimmberechtigte Mitglieder in der Halle. 1.315 davon gaben Dietmar Allgeier ihre Stimme, macht 91,51%. Das ist wirklich stark. Pierre-Henrik Steiger bekam 244 Ja-Stimmen, Joe Haas 162. Also ich glaube, die wenigsten Mitglieder nutzten die Möglichkeit, mehrere Kandidaten, also was heißt, ich glaube, es ist so, also die wenigsten Mitglieder nutzten die Möglichkeit, mehrere Kandidaten eine Ja-Stimme zu geben. Und ich hätte ehrlich gesagt damit gerechnet, dass es insgesamt ein bisschen knapper wird und dass auch die anderen beiden Kandidaten mehr Ja-Stimmen bekommen. Mhm. Ich war mir sicher, dass Dietmar Allgeier gewählt wird, aber ich hätte gedacht, dass die anderen beiden Kandidaten mehr Ja-Stimmen bekommen. Siehst du es ähnlich?
Nee, hatte ich also genauso gesehen wie du, dass es ein klares Ergebnis gibt für Dietmar Allgeier. Ja, also hätte ich auch drauf gewettet, aber ich hätte dann schon gedacht, dass es ein bisschen knapper wird. Also zwischen ihm und dem zweiten liegen ja dann über 1000 Stimmen Unterschied. Das hätte ich so auf gar keinen Fall erwartet, wobei du es natürlich auch dann gemerkt, dass die ganze Stimmung der Mitgliederversammlung hat natürlich auch zu seinen Gunsten gespielt. Er hat wirklich sehr souverän durch die MV geführt. Du hast gemerkt, also sowas macht er nicht zum ersten Mal. Du hast dann auch gemerkt, dass er mit Andreas Grupp auch da im Team aufgetreten ist. Du hast dann auch gemerkt, wir haben die Rede von Bjarne eben zitiert, dass da auch den beiden Vertrauen signalisiert wurde. Also du hast schon gemerkt, okay, es läuft eigentlich alles in Richtung der Amtsinhaber. Aber dass es dann wirklich so deutlich wird, kam für mich schon überraschend.
Aber das muss man noch dazu sagen, also es war jetzt nicht nur der Vibe der Mitgliederversammlung, sondern das kann man einfach wegnehmen und haben das auch, also wir beide haben das hier auch schon mehrfach gesagt, die haben halt einfach auch gute Arbeit geleistet.
Absolut,
deswegen bestand für mich überhaupt kein Grund, Andreas Grupp und Dietmar Allgeier nicht zu wählen. Ja, ich habe schon gesehen, also zum Beispiel Joe Haas fand ich super interessant. Ich kann es ja sagen, dem habe ich auch eine Ja-Stimme gegeben. Also vielleicht war ich der Einzige, der wirklich mehreren Kandidaten eine Ja-Stimme gegeben hat.
Ich habe allen drei eine Ja-Stimme gegeben.
Ah, sehr gut. Also dementsprechend, ich hätte gedacht, dass es tatsächlich mehr Mitglieder gibt, die eben nicht nur Dietmar Allgeier die Stimme geben, sondern dann eben auch noch Pierre-Henrik Steiger oder eben Joe Haas. Sei es drum, der Interimspräsident legt nun das Interims ab und ist gewähltes EV-Oberhaupt, wenn man so möchte. Vor allem
gewählt, ne? Das war er bisher lange nicht, das ist wichtig.
Das ist sehr wichtig und ganz oben auf seiner Agenda steht das Thema Infrastruktur. Dazu sagte Dietmar Allgeier: Da bleibt uns keine Zeit. Wir müssen jetzt in die Gespräche gehen. Also da wird auf die Tube gedrückt, Sebastian. Zwei zusätzliche Plätze gegenüber dem Vereinszentrum auf der anderen Seite der Mercedesstraße sollen kommen. Dafür wurden auch schon Gelder für e.V. und AG bereitgestellt. In Obertürkheim soll das Gelände für die VfB-Frauen erweitert und modernisiert werden. Geplant ist dort ein VfB-Frauen-NLZ. Finde ich super spannend. Und das Thema Stadion für die VfB-Frauen sowie für die U21 und U19 soll auch schnellstmöglich vorangebracht werden. Also auch hier ist das Thema Neckarpark das allüberstrahlende Thema, würde ich fast schon sagen.
Ja, schon wichtige Themen. Genau, und es scheint ja auch so zu sein, als ob man da jetzt ganz konkret schon über die ersten Planungsphasen und Machbarkeitsstudien hinausgekommen ist, weil das klang schon wirklich sehr konkret. Und bislang war das ja immer, ja, Neckarpark und Frauen-NLZ irgendwann vielleicht mal, können wir mal drüber nachdenken. Aber allen Stimmen zufolge, sowohl von Alex Werle wie jetzt auch von Dietmar Allgeier am Samstag nach zu urteilen, drücken die da jetzt auf die Tube und wollen da was realisieren, weil ich erinnere mich auch dann, nochmal zurückzukommen zu Alex Werle, dass der ja auch gegenüber der Stadt Stuttgart dann doch relativ deutlich wurde, dass man sich da ein bisschen mehr entgegenkommen und ein bisschen mehr Tempo wünscht.
Ja, also wenn man möchte, dass Stuttgart eine Stadt, Sportstadt bleibt, dann muss man da auf jeden Fall was machen. Ich erinnere da auch gerne nochmal an die Frauenfußball EM, ja, wo Stuttgart ja die Bewerbung dann zurückgezogen hat. Aber grundsätzlich auch für den VfB Stuttgart muss mehr passieren. Ja, also das ist halt wirklich, ja, ich möchte mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber offensichtlich muss da auch die Stadt Stuttgart nochmal drüber nachdenken, wie wichtig das Prädikat Sportstadt inzwischen noch ist oder eben nicht. Und Alexander Werle wird da wahrscheinlich und natürlich auch Dietmar Allgeier regelmäßig nachbohren, um da möglichst schnell voranzukommen. Apropos Alexander Werle, ich glaube, auch das dürfte ein dringendes Thema werden für Dietmar Allgeier und seine beiden Präsidiumskollegen. Wir wissen, Alex Werles Vertrag läuft 2026 aus und ja, mit dem neuen Präsidium würde ich fast schon behaupten, steigen die Chancen auf eine Verlängerung. Also da wäre ich jetzt nicht komplett überrascht, wenn wir schon bald weißen Rauch über dem Clubhaus haben.
Ja,
und ich glaube, das ist auch wichtig, ja.
Wäre wichtig und das kann man auch festhalten, eine Beobachtung während der MV, die nicht nur ich gemacht habe, also nach der Verkündung des Wahlergebnisses für das Präsidentenamt, haben sich die vier Vorstände der AG sehr gefreut. Also ich glaube, die waren damit auch einverstanden, dass Dietmar Allgeier im Amt bleibt.
Sieht ganz danach aus. Ganz kurz noch zum Vorstand und zu auslaufenden Verträgen. Was man jetzt bei der ganzen Werle-Geschichte nicht vergessen sollte, auch Thomas Ignazis Vertrag läuft 2026 aus. Auch hier hoffe ich, dass man sich zusammensetzt und eine weitere Zusammenarbeit beschließt. Der Kicker brachte aber jetzt schon ein mögliches Ausscheiden von Ignazi ins Spiel. Gab es heute einen Artikel, und sollte das der Fall sein, könnte Tobias Keller in den Vorstand aufrücken. Wir erinnern uns, Tobias Keller hält immer noch den Titel Bestes Slides auf einer VfB-Mitgliederversammlung.
Auf jeden Fall, der hat mir auch 80 Seiten angeguckt, das war richtig gut.
Ja, also ihr werdet euch erinnern, 2021 war Tobias bereits Interims-Finanzvorstand beim VfB Stuttgart, eben nach dem Ausscheiden von Stefan Heim damals. Und zurzeit ist er beim VfB Finanzdirektor. Also da sind wir mal gespannt, wie das weitergeht. Aber ja, also ich meine, Tomas Ignazi ist auch Teil des Aufschwungs. Deswegen, ich hätte nichts dagegen, wenn der vielleicht nochmal ein, zwei Jahre dranhängt. Müssen wir mal gucken, wie sich das jetzt auch entwickelt.
Sehr sympathischer, unaufgeregter Typ, saß ja auch mit auf der Bühne. Wie alle Vorstände, wir hatten es ja erwartet, dass alle da sitzen und ein bisschen leid getan, hat mir tatsächlich Fabian Wohlgemuth, weil das der Einzige war, abgesehen vom Juristen, der kein einziges Wort gesagt hat, weil in der Aussprache auch keine sportlichen Fragen gestellt wurden. Ich meine, beim dunkelroten Tisch wird noch gefragt, wie man denn 10 Millionen für einen 18-Jährigen aus Nürnberg ausgeben kann. Ich hatte es mir eigentlich bei der Aussprache auch gewünscht, da hätte Fabian Wohlgemuth was sagen können, aber so saß er tatsächlich dann 6,5 Stunden da oben ohne einen Wortbeitrag.
Dafür musste danach jede Menge Wortbeitrag geleistet werden von ihm. Ich kann mich erinnern, nach der Mitgliederversammlung habe ich mit ihm kurz noch gesprochen, und wir tauschen uns immer gerne über Restaurants aus tatsächlich, weil Berlin und Stuttgart verbindet uns beide so ein Stück weit, und wir waren in Stuttgart schon zusammen essen und haben jetzt darüber gesprochen, wo man denn in Berlin jetzt mal essen gehen könnte. Also nicht wir beide, sondern grundsätzlich. Und da hat er mir gerade wirklich tolle Restaurant-Tipps geben wollen und wurde dann fast schon weggezogen von den Medienvertretern, die unbedingt jetzt mit ihm sprechen wollten, natürlich über die Vertragsverlängerung von Sebastian Hoeneß. Da durfte er dann wirklich einen großen Redebeitrag leisten, so möchte ich es mal sagen.
Also ja, wahrscheinlich konnte er die 6,5 Stunden auf der Bühne dann nutzen, um nach der Verkündigung der Vertragsverlängerung die ganzen Nachrichten zu beantworten, die da halt eingingen bei ihm.
Ja, und konnte überlegen, was er jetzt als nächstes antworten wird. Gut, also, spannend, das möchte ich auch noch erwähnen. Spannend fand ich auch noch, dass vor der Wahl eine gewisse Ratlosigkeit zu erkennen war bei allen drei Präsidentschaftskandidaten. Und zwar war es so, dass ein Mitglied eine Frage stellte, Sebastian, die kannst du mal mit uns teilen, und die fand ich nämlich großartig.
Genau, und die Frage wurde dann vorgezogen und schon im Zuge der Aussprache gestellt, damit die Kandidaten ein bisschen Zeit hatten, darauf zu antworten. Und die Frage lautete: Wie kann es eigentlich sein, dass der Vorstand der VfB Stuttgart 1893 AG in einer DFL-Abstimmung im Namen des VfB für den Einstieg eines strategischen Partners stimmen kann, ohne dass die Mitglieder des VfB Stuttgart 1893 e.V. vorher dazu befragt wurden? Also super gute Frage. Die Kandidaten hatten alle Zeit, ein bisschen drüber nachzudenken. Eine konkrete Antwort habe ich jetzt eigentlich nicht gehört.
Nee, ich auch nicht. Also da gibt es dann vielleicht auch noch was zu tun für das Präsidium beziehungsweise den Präsidenten. Ja, Präsidium, gutes Stichwort. Auch das steht inzwischen fest, wird euch nicht überraschen. Bei der Wahl der weiteren Präsidiumsmitglieder setzten sich Andreas Grupp und Stefan Jung gegen Berti Suck, Bernadette Martini und Michael Reichel durch. Für Andreas Grupp stimmten 1074 Mitglieder, für Stefan Jung 630, für Berti Suck 441, für Bernadette Martini 392. Das überraschte mich durchaus. Also für mich war Bernadette definitiv im Favoritenkreis. Hätte nicht gedacht, dass Berti mehr Stimmen holt als Bernadette Martini. Und Michael Reichel kam auf 167 Stimmen. Ich finde, wir haben hier jetzt wirklich ein starkes Präsidium gewählt. Ja, und das kann ich auch vorweg schicken. Ein Präsidium, in das ich große Hoffnung setze. Ja, wirklich. Und im besten Fall werde ich diesmal nicht enttäuscht. Aber die Zusammensetzung stimmt mich persönlich zuversichtlich. Wie sieht's bei dir aus, Sebastian?
Ja, mir geht's ganz genauso. Ich find's auch schön, dass wir jetzt neben einem Präsidenten, der ein reifes Lebensalter hat, jetzt wirklich auch zwei junge Menschen neben ihm im Präsidium sitzen haben. Zwei Männer, ja. Aber da kommt frischer Wind rein, vor allen Dingen durch Stefan Jung. Ich glaube, der hat mit seiner Vita und mit seinen Auftritten im Vorfeld sich gute Chancen erarbeitet. Das hatten wir auch alle so gesehen, dass der auf jeden Fall jemand sein wird, der gewählt werden könnte. Aber mich hat's dann schon überrascht, dass er sich tatsächlich deutlich gegen drei bekannte Gesichter aus dem VfB-Umfeld durchsetzen konnte. Also zeigt für mich auch, dass die VfB-Mitglieder trotz aller Kontinuität schon auch so ein Stück weit frischen Wind möchten und deswegen mal jemanden reinwählen, dessen Profil halt was ganz anderes ist als von allen anderen Konkurrenten.
Ja, also mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Also mir tat tatsächlich ein bisschen leid um Bernadette, dass sie wirklich dann auch keine Chance hatte, weil ich fand, inhaltlich war sie eine der stärksten Kandidaten, ohne viel verraten zu wollen. Also ich fand sie brutal gut. Ich fand auch Stefan Jung brutal gut und auch Andreas Grupp. Das kann ich jetzt an der Stelle sagen. Das waren meine drei Favoriten. So, also ich musste mich für zwei entscheiden. Und meine Herleitung war folgende. Ich habe mir gesagt, ich kann Andreas Grupp, also dem muss ich meine Stimme geben, weil er hat genau das gemacht, was er angekündigt hat im Sommer. Ja, ich habe ihm, das kann ich an der Stelle auch sagen, im Sommer meine Stimme gegeben, weil ich junge Menschen ins Präsidium wählen wollte. Da ging es mir gar nicht so sehr um Inhalte, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich wusste ja noch nicht mehr so richtig, für was steht Andreas Grupp. Aber ich hatte Bock auf junge Menschen und neue Gesichter. So einfach war das. Ja. Und das war keine Wahl, die ich jetzt nur an Inhalte geknüpft habe, weil sowohl die Inhalte damals von Berti wie auch die von Andreas fand ich schlüssig und gut. Dann war es eben die Entscheidung. Und dann muss ich ganz einfach sagen, hat Andreas Grupp einfach gute Arbeit geleistet. Deswegen, es gab für mich nie den Moment, wo ich daran gezweifelt habe, Andreas Grupp meine Stimme zu geben. Dann hatte ich aber das Problem, dass wir mit Stefan Jung und Bernadette Martini zwei herausragende Kandidaten und eine Kandidatin eben hatte. Und das war echt schwer für mich, mich da festzulegen. Es war super schwer für mich und ich habe wirklich ewig lang gebraucht. Und ich möchte einfach aus Fairnessgründen jetzt nicht sagen, wen ich gewählt habe. Aber ich wusste im Endeffekt, egal was ich wähle, es ist nicht falsch. Also ich kann am Ende nicht verlieren. Alle Kandidaten sind toll. Ja, aber für mich waren das eben die drei Favoriten und zwei davon wollte ich natürlich gerne in unserem Präsidium sitzen haben. Ich wollte ein Präsidium zusammensetzen, das sofort eigentlich ohne Störgeräusche arbeiten kann. Und bei Dietmar und bei Andreas ist es offensichtlich, das haben sie in den letzten 7-8 Monaten schon hinbekommen. Und ich habe mir überlegt, wen kann ich jetzt dazu nehmen, dass die Stabilität noch verstärkt wird, sozusagen. Und da kamen für mich halt einfach nur Bernadette und eben Stefan in Frage. Ich hätte überhaupt kein Problem damit gehabt, wenn Bernadette reingekommen wäre, aber so war's.
Ja. Ich fand's halt schön, du hast gesagt, wir hatten wirklich diesmal ausschließlich gute Kandidaten. Und manchmal ist es ja so bei den Vorstellungsgesprächen auch so ein bisschen schwammig. Und ich fand es halt total schön, dass jeder Kandidat auch ganz konkrete Punkte hatte, wo ich dachte, hey, das wird den VfB weiterhelfen. Also Michael Reichel hat ja in seiner Rede nochmal diese Kompetenzdatenbank bei Mitgliedern reingebracht. Also wir haben alles Mögliche, Rechtsanwälte, Fotografen, ganz viele Berufe, ganz viele Profis in verschiedenen Bereichen. Und jeder ist vielleicht, oder es sind wahrscheinlich viele bereit, dem VfB auch ehrenamtlich zu helfen. Sowas fand ich halt total schön. Ich fand es bei Berti so klasse, dass er sagt, Präsidialausschuss, braucht man den überhaupt? Kann man den abschaffen? Also da kam ganz viel Input rein und deswegen geht es mir genauso wie du. Ich wäre mit jedem Präsidium zufrieden gewesen und jetzt ist halt so gekommen, wie es gekommen ist und das mit deutlicher Mehrheit und auch das ist ja wieder wichtig, dass man, wie sagt man in der Politik, stabile Mehrheiten hat.
Ja, und das nehme ich jetzt noch mit und das ist der letzte Satz zum Themenpunkt Präsidium und Präsident. Es war wirklich so, dass ich in den letzten Jahren eigentlich immer gegen andere Leute gestimmt habe, also dass ich Menschen verhindern wollte, dass die in unseren Verein reinkommen. Und diesmal war das absolut nicht der Fall. Es war absolut nicht der Fall. Es war einfach wirklich eine Stimme für Kandidaten. Und das finde ich wirklich toll. Auch nochmal Props an den Wahlausschuss und vor allem natürlich an die Kandidaten und an die eine Kandidatin für die Inhalte, für die Arbeit, die sie da reingesteckt haben, auch wirklich das zu präsentieren und sich die Zeit nehmen, das den Mitgliedern auf diversen Veranstaltungen zu erklären. Das ist einfach keine Selbstverständlichkeit. Wir haben es anders erlebt beim VfB Stuttgart. Und da können wir uns wirklich glücklich schätzen, insgesamt muss man sagen, 8 so starke Kandidaten gehabt zu haben. Und ich hoffe, das bleibt auch so.
Ja, gerne. Und was nicht so bleiben sollte, ist tatsächlich die Quote von Frauen in den Gremien. Du hast den Wahlausschuss angesprochen. Die zwei Damen, die dort sitzen, sind die einzigen beim VfB in den Gremien. Satzungskommission, Männerclub. Vereinsbeirat, Männerclub, Präsidium, Männerclub. Und das ist tatsächlich schwierig. Ich habe mir das aber auch mal überlegt, als Grundlage der Diskussion müssten wir doch eigentlich erstmal wissen, wie hoch der Anteil, der Frauenanteil in der Mitgliedschaft überhaupt ist. Weil von den 122.000, wie viel davon sind überhaupt Frauen, die sich auf ein Amt bewerben könnten? Und ich habe da gar kein Gefühl für. Sind das 15%, 20%, 30%? Also ich habe da überhaupt kein Gefühl. Und das müsste sich ja eigentlich vom e.V., Achtung, datenschutzkonform, herausfinden lassen. Und ich finde, das sollte man wissen. Ich habe jetzt aber auch schon mal nachgefragt und man muss wohl eine offizielle Anfrage stellen. Vielleicht mache ich das mal, weil ich finde,
ja, bitte.
So ein paar Sachen interessieren mich zum Beispiel einmal, wie viele Frauen sind unter den 122.000 Mitgliedern und was mich auch interessieren würde, wie viele Mitglieder wohnen denn eigentlich in einem 50 Kilometer Umkreis um Stuttgart herum? Weil diese ganze Diskussion mit Präsenz, Hybrid und Anfahrt ist viel zu weit und wenn dabei rauskommt, dass 40.000 Mitglieder innerhalb von einer Stunde in Stuttgart sein können, ich finde, da müssen wir dann die Diskussion eigentlich gar nicht mehr führen, dass die Beteiligung so schlecht ist. Also ich glaube, ich muss mich da mal auch mit der Gremienarbeit jetzt mal vertraut machen und eine offizielle Anfrage stellen.
Ja, bitte. Also ich würde mich sehr freuen, wenn du da Antworten liefern könntest. Und ich habe auch keine Ahnung, wie viel Prozent unserer Mitglieder Frauen sein könnten. Wenn ich jetzt mal die Mitgliederversammlung an sich nehme, würde ich sagen, mehr als 20% können es eigentlich nicht sein. Also das war so mein Eindruck, dass das Mischverhältnis ungefähr 80-20 war.
Schreibt es in die Kommentare und wir versuchen ja, genau, das auf offiziellem Wege und datenschutzkonform herauszufinden.
Genau, und wer richtig tippt, kriegt dann Platz im Vereinsbeirat. Nein, Spaß beiseite. Die wurden gewählt und anders geht's auch nicht. Also, Vereinsbeirat wurde neu besetzt, das Ganze aufgeteilt in drei Säulen. Machen wir jetzt auch noch ganz kurz. Sport und Verein, Werner Gass, 791 Stimmen. Dr. Marc Nikolai Schlecht, 571 Stimmen, Kai Lechner, 568 Stimmen. Damit ist Kai ein neues Mitglied im Vereinsbeirat. Christoph Seger bekam 464 Stimmen und Peter Schmidt 429 Stimmen. Die beiden schafften es leider nicht. Also gerade bei Peter Schmidt glaube ich, dass uns er sehr gut getan hätte.
Ja, bin ich dabei. Er hat ja seinen Werdegang angesprochen, also auch eine komplette VfB-Legende, schon ewig beim VfB. Ich kann mir vorstellen, dass er seine Expertise, was halt auch Historie angeht, auch so einbringen wird. Er ist ja Abteilungsleiter der Garde und wenn es um Museum geht, dann wird er sich definitiv einbringen, ob jetzt Vereinsbeirat oder nicht. Aber ja, also mich jetzt auch gefreut, wenn er es schafft und so, ja, sind es dann zwei bisherige Amtsinhaber plus ein neues Gesicht in der Säule Sport und Verein.
Und lieber Peter, ich weiß nicht, ob du diesen Podcast hörst oder ob Menschen diesen Podcast hören, die dich kennen. Ich wollte dich eigentlich bei der Mitgliederversammlung ansprechen, weil ich dich unbedingt brauche für eine STR-Folge. Ich glaube, es gibt wenig Menschen beim VfB Stuttgart, die so viel über diesen Verein wissen wie du. Und sollte das irgendjemand hören, der Peter kennt oder Peter selbst, dann bitte, bitte melden. Denn das wäre großartig, wenn wir das irgendwie hinbekommen könnten. Peter Schmidt hier beim VfB STR-Podcast mal zu begrüßen und mit ihm Vereinshistorie aufzuarbeiten. Mhm. Das wäre großartig. Gut, in der Säule Mitglieder und Fans wurden Rainer Wenninger, Christian Döring und Jens Beierschmidt gewählt. Alle mit wirklich sehr vielen Stimmen. Also Frank Maurer bekam 331 Stimmen und Peter Kemmer 265 Stimmen. Für die reichte es nicht. Und die anderen drei, die ich gerade aufgezählt habe, die lagen alle über 600 Stimmen. Rainer Wenninger sogar über 700 Stimmen. Deswegen wurde es hier nicht besonders spannend. Ganz anders war das in der Säule Wirtschaft und Gesellschaft, Sebastian. Denn das war die einzige Wahl, die wirklich knapp war.
Ja? Genau, und da gab es ja, glaube ich, auch einen Kandidaten mehr. Also bei den ersten beiden Säulen gab es 5 Kandidaten, hier gab es 6 Kandidaten. Und es wurde richtig, richtig spannend. Also Professor Dr. André Bühler, stellvertretender Vorsitzender des Vereinsbeirats, bekam 640 Stimmen. Michael Astor, auch bestehender Vereinsbeirat, bekam 531 Stimmen. Und der Dritte im Bunde ist Timo Theobald, der bekam 424 Stimmen. Und Nico Laugsmann, dem Bürgermeister von Kornwestheim, den fehlten damit nur 46 Stimmen. Also das war echt eine knappe Kiste. Und auch Eberhard Herzog von Württemberg, auch da nur 67 Stimmen haben gefehlt, da wäre er in Vereinsbeirat eingezogen. Also da ging es nochmal richtig zur Sache.
Ja, also das fand ich auch interessant, dass es da so knapp wurde. Ich hätte auch gedacht, dass es in den anderen Säulen noch knapper ist, aber da wurde es, ja, wie schon erwähnt, deutlich. Wir halten fest, unser neuer Vereinsbeirat setzt sich zusammen aus Werner Gass, Marc Nikolai Schlecht, Kai Lechner, Rainer Wenninger, Christian Döring, Jens Beierschmidt, André Bühler, Michael Astor und Timo Theobald, das sind unsere 9 Vereinsbeiräte. Passt für mich.
Passt für mich auch, denn gerade die Struktur ist ja so, in jeder Säule wurden 2 Männer wiedergewählt und es kam jeweils ein neues Gesicht, ein neuer Mann dazu. Und ich glaube, das ist eine ganz gute Mischung, dass man Expertise, Erfahrung im Vereinsbeirat behält, aber trotzdem noch genug frischen Wind reinbekommt, damit nicht alles so weiterläuft wie bisher. Und ich habe auch wirklich große Erwartungen oder ja, fühle mich wohl mit den 3 Leuten, die neu reingewählt worden sind, vom Profil her und so weiter. Also ich glaube, das könnte dem Vereinsbeirat wirklich weiterhelfen.
Ja, auf die 9 bin ich auch gespannt, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht können wir da mal so eine Runde machen. Also, dass wir mit allen 3 mal sprechen. In Einzelgesprächen würde ich toll finden. Also ich habe Bock drauf. STR on fire. Für euch wird's heftig. Aber ihr könnt diese ganzen Folgen könnt ihr auch auf doppelter Geschwindigkeit hören.
Ja, absolut.
Dann oder rückwärts. Dann mehr Content konsumiert. Oder rückwärts, dann kommen dann die geheimen Botschaften raus. Mit Wahlempfehlung, nein, Spaß beiseite. Gut, die letzte Wahl betraf die Satzungsänderungsanträge, vorgeschlagen von der Satzungskommission und vom Präsidium auf die Tagesordnung gesetzt. Da waren dann nur noch 1036 stimmberechtigte Mitglieder in der Halle, Sebastian. Da gab es den Schwund, den berühmten. Ein Drittel hat sich verpisst.
Ja, aber das finde ich fast noch okay. Ich finde es nicht okay, dass man geht, weil es war ja abzusehen, dass diese Satzungsänderungsanträge, wie lange brauchen, 15 Minuten oder so, 10 Minuten, das war ja echt schnell. Da finde ich es natürlich schade um jeden Einzelnen, der geht. Andererseits waren immer noch über 1000 Leute da. Ich habe mir tatsächlich aber überlegt, ob es nicht Sinn macht, die Satzungsänderungsanträge in der Tagesordnung ganz nach vorne zu ziehen. Wirklich als erste mögliche Abstimmung. Lass uns doch darüber abstimmen. Das dauert 15 Minuten und es ist super wichtig und es braucht halt 75% der Stimmen. Aber wir verändern unsere Satzung. Das ist halt wahnsinnig wichtig und ich möchte nicht, dass am Ende nur noch ein paar Leute da sind und dann im Zweifel halt wirklich ganz, ganz wenige drüber entscheiden können.
Valider Punkt, aber ich möchte einwerfen, dass zu Beginn der Mitgliederversammlung auch nur 1066 Mitglieder vor Ort waren, von denen, glaube ich, nur 1014 oder so stimmberechtigt waren. Also du hättest jetzt nicht mehr Mitglieder gehabt, die über diesen Punkt abstimmen. Vielleicht sollten wir es einfach würfeln, also das, so als Überraschungssegment mit einfügen. Eigentlich hätten wir es zwischen Präsident und Präsidium setzen müssen, was natürlich nicht möglich gewesen wäre. Ich verstehe dein Anliegen komplett. Die Frage ist halt, das ist was Grundsätzliches und was Größeres etc. Aber solche Satzungsänderungsanträge, also wenn man jetzt mit der Zeit geht, könnte man ja auch wirklich darüber nachdenken, ob es nicht irgendwie die Möglichkeit gäbe, sowas online abzustimmen. Ich weiß, da müssen wir die Satzung ändern etc. Aber das sind halt so Thematiken, die betreffen ja ganz viele Menschen. Und wenn wir jetzt gleich auf den Punkt hybride Mitgliederversammlung kommen, die gar nicht vor Ort sind. Ja, und da wäre es natürlich schon besser und demokratischer, würde ich sagen, wenn eben solche Abstimmungen dann in irgendeiner Art und Weise online erfolgen könnten. Und da müsste man jetzt mit Sicherheit wieder mit Vereinsrechtlern sprechen, was da möglich ist und was außerhalb einer Mitgliederversammlung möglich wäre etc. Aber also ja, ich merke halt, dass das ganz große Interesse dann hinten raus stark abnimmt. Also ab dem Moment, als feststand, wie sich das Präsidium zusammensetzt, wurde auch immer mehr gequatscht und die Leute waren nicht mehr so aufmerksam bei den Videos, nicht alle, aber man hat einfach gemerkt, das Interesse verlagert sich jetzt eigentlich auf die Post-Show, wenn man das so möchte, auf die Geschichte danach. Ja? Also man hat einfach das noch ausgehalten, die 1000 Leute, die noch vor Ort waren, und eigentlich war aber das der Fokus nicht mehr auf die Mitgliederversammlung so gerichtet, wie sie vielleicht noch in den ein, zwei Stunden davor auf die Redebeiträge der Präsidiumskandidaten und Präsidentschaftskandidaten gerichtet war. Also ich finde, da ist grundsätzlich noch eine Menge Optimierungspotenzial da. Ja, das weiß man aber, glaube ich, auch beim VfB Stuttgart. Deswegen gab es ja eben 5 Satzungsänderungsanträge. Man muss es natürlich dann auch, ich sag mal, nach und nach verändern, die Satzung. Und das können wir vielleicht mal ganz kurz zusammenfassen. Alle 5 Satzungsänderungsanträge wurden mit einem deutlichen Ergebnis angenommen. Dennoch war es für mich ein Skandal, das möchte ich an der Stelle nochmal sagen, dass es 3 Menschen gab, die gegen den Brustring als Erkennungszeichen des VfB stimmten. 8 weitere sogar. 8 enthielten sich sogar noch. Also ganz ehrlich, also wie kann man denn da dagegen stimmen? Und das Ganze noch am 100. Geburtstag des Brustrings. Ja, ich kann es doch echt nicht geben.
Also ich hab 2 Erklärungen. Entweder den Antrag nicht verstanden oder zu dicke Finger und aus Versehen das falsche Feld angeklickt oder nicht mehr kontrolliert.
So, lass ich gelten. Aber Antrag nicht verstanden.
Gut. Aber sonst, ich habe auch gesagt, wenn die mit Absicht dagegen gestimmt haben, die 3 bitte ermitteln und dann sofortiger Verhaltensausschluss.
das klingt auch super demokratisch. Ja, also das Thema, wer entscheidet zukünftig über die Durchführung einer hybriden Mitgliederversammlung? Wir Mitglieder oder ausschließlich des Präsidiums? Das wackelte zwar nicht, aber mit nur 88,48% erhielt dieser Satzungsänderungsantrag die geringste Zustimmung, muss man ja so sagen. Ich glaube, es wundert mich eigentlich nicht, dass man sich hier dran reibt, so ein Stück weit. Ja, aber es kann aus meiner Sicht wirklich keinen anderen Ablauf geben als eben den wir jetzt beschlossen haben, nämlich dass die Mitglieder darüber entscheiden, ob es eine hybride Mitgliederversammlung gibt oder nicht und nicht eben nur 3 Personen im Präsidium. Das finde ich einfach nicht richtig. Das ist für mich der absolut korrekte Weg, wie wir jetzt eben entschieden haben. Und dann kann ich an der Stelle nur wieder sagen, wenn ihr daran was verändern wollt und wenn ihr der Meinung seid, der VfB brauche eine hybride Mitgliederversammlung, dann ist es eure verdammte Pflicht, euch dafür einzusetzen. Ja, und das heißt nicht, einen Tweet auf Twitter zu verfassen und darüber abzukotzen, dass irgendwie das nicht zeitgemäß wäre oder undemokratisch oder sonst irgendwas. Nein, ihr müsst hinter eurer These Mehrheiten versammeln. So einfach ist das. So funktioniert Politik und so funktioniert auch Vereinspolitik. Ja, und die Empörung darüber, dass der VfB eben einfach nicht qua Präsidentenbeschluss jetzt eine hybride Mitgliederversammlung durchgeführt hat, diese Kritik ist einfach nicht legitim, weil es wäre total undemokratisch gewesen. Man sieht ja das Ergebnis jetzt, zu entscheiden als Präsidium, wir machen diese Mitgliederversammlung jetzt einfach als Hybridveranstaltung. Nein, wenn ihr daran was verändern wollt, der VfB gibt euch die Möglichkeit. Wir haben eine Satzungskommission. Ihr könnt auch außerhalb der Satzungskommission Satzungsänderungsanträge einbringen. Aber eure Pflicht ist es dann, für eure These und euren Änderungsvorschlag Mehrheiten zu versammeln und die dann natürlich auch dazu zu bewegen, zur Mitgliederversammlung zu kommen. Ihr seht ja, wie wenig Menschen eigentlich notwendig wären, um wirklich was signifikant zu verändern. Und wenn es angeblich da draußen jetzt, keine Ahnung, 100.000 Mitglieder gäbe, die ein Problem damit haben, wie wir Mitgliederversammlungen eben als Präsenzveranstaltung durchführen, ja, dann sollte es ja wohl kein Problem sein, einfach nochmal 2.000 zu mobilisieren, die sich dahin bequemen und dann sagen, nee, in Zukunft gibt's das Ganze als Hybridveranstaltung. Aber ich bezweifle, dass es so wäre. Ich glaube, das ist wirklich nur eine Minderheit, die sich darüber beschwert, dass es keine hybride Mitgliederversammlung gibt. Ja, und dann bin genauso, ich natürlich auch bei dir, bei deinem Punkt, den du vorhin nochmal gemacht hast. Ich würde mal gern wissen, wie viele Menschen wirklich so ein großes Problem haben, zur Mitgliederversammlung zu kommen. Ob das wirklich ein so signifikant großer Anteil ist, wie es dann oftmals angedeutet wird, das glaube ich nämlich nicht. Ich habe jetzt am Samstag auch wieder jemanden getroffen, der ist aus Köln, ja, ist natürlich jetzt keine Weltreise, aber trotzdem, der ist aus Köln am Freitag oder am Samstagmorgen, ich weiß es nicht mehr genau, mit der ganzen Familie nach Stuttgart gefahren, die haben sich ein schönes Stuttgart-Wochenende gemacht, er ist zur Mitgliederversammlung gegangen, ja, und ist am nächsten Tag dann wieder zurückgedüst nach Köln. So, also, wenn er das schafft, warum schaffen es andere nicht, die dann zum Beispiel am Bodensee wohnen? Natürlich ist das ein gewisses Commitment für den Verein. Aber wenn euch das so wichtig ist, wenn euch das so unglaublich wichtig ist, dass der VfB jetzt hybride Mitgliederversammlungen macht, dann bewegt euren Allerwertesten zu dieser Mitgliederversammlung und stellt euch hin, haltet einen Redebeitrag, bereitet einen Satzungsänderungsantrag vor, macht etwas. Aber wie beleidigendes Kind einfach sich auf Twitter hinzusetzen und rumzuposaunen, dass das undemokratisch wäre, das ist undemokratisch, weil du nicht bereit bist, einen demokratischen Prozess zu durchlaufen. So läuft das halt nicht. So geht's nicht. So wurde hier noch nie was verändert und so wird hier auch nichts verändert. Also wer ein Problem damit hat, geht auf die Mitgliederversammlung und ändert was an den Status quo.
So ist Punkt. Es. So ist es, genau. Und ich glaube, wir müssen auch diese anderen Setzungsänderungen nicht mehr erläutern, weil viel organisatorisch war. Ein vielleicht noch, in Zukunft muss das Präsidium des e.V. immer aus 3 Leuten bestehen und nicht nur aus 2. Das heißt, wenn jetzt einer, das soll ja hin und wieder mal passieren, zurücktritt, dann darf der Vereinsbeirat ein drittes Mitglied fürs Präsidium benennen, so wie Dietmar Allgeier als Interimspräsident benannt wurde, wird dann ein Interimspräsidiumsmitglied benannt, bis dann die Mitgliederversammlung diesen Posten wieder per Wahl dann definiert. Und das finde ich auch wichtig, damit, Markus Scheuer hat es erklärt, nicht durchregiert werden könnte, weil normalerweise könnte sonst der Präsident einfach alles bestimmen.
Wer die ganzen Satzungsänderungen nochmal erklärt haben möchte, der kann sich unsere letzte Folge anschauen. Wir verlinken die in den Shownotes. Da gehen wir dann wirklich einzeln auf jede Satzungsänderung nochmal ein. Das war's schon, Sebastian. Also ich bin, kann ich an der Stelle sagen, wirklich sehr zufrieden aus dieser Mitgliederversammlung rausgegangen. Wie war's bei dir?
Ähnlich. Also noch schöne Gespräche geführt, dann rausgegangen. Es war hell draußen, es war frühlingshaft warm. Also das war alles super positiv. Und ich habe so gemerkt, der VfB, der hat was vor. Die AG hat was vor, der EV hat was vor. Und die denken dabei eher groß als klein. Neckarpark, Museum, Mädchen, NLZ. Also da gibt's einiges zu tun. Aber es sind, glaube ich, nicht nur irgendwie so Hirngespinste, sondern man ist konkret dabei, was zu verändern. Und auch das gilt auch für die Struktur im EV, also mit dem Wahlausschuss, dass man drüber nachdenkt, was kann man optimieren, dass die ganze MV nur 6,5 Stunden dauert, obwohl wir alles neu gewählt haben. Auch das war gut. Also ich bin wirklich sehr, sehr glücklich eigentlich, muss ich fast sagen, rausgegangen. Aber ich bin mittlerweile lang genug hier im Schwabenland. Ich muss natürlich auch ein bisschen brodeln. Was mir überhaupt nicht gefallen hat, war nach dem Einlass in die Schleierhalle diese Lobby, die aussah wie so eine runtergerockte Fabrikhalle. Also hinten waren dann die Tore auf, da war dann der Raucherbereich. Also das war fand super. Ich alles.
Da fanden die besten Gespräche statt, Sebastian.
Ja, vielleicht fangen die an zu rauchen, damit ich da auch stehen kann und Gespräche führen kann. Also diese Lobby, die fand ich echt so ein bisschen lieblos. Und wir wissen, was so eine MV kostet. Wahrscheinlich sind dann auch mal ein paar 100 oder 1.000 Euro drin, um da ein paar, weiß ich nicht, weiß-rote Fahnen aufzuhängen. Oder vielleicht ist es auch ein Platz, wo sich die Abteilungen mal präsentieren können und man da die mal ansprechen kann. Weiß ich, aber da geht noch was. Also buddeln auf ganz, ganz hohem Niveau. Aber das fand ich nicht so schön.
Das ist ein guter Tipp. Also ja, gefällt mir die Idee. Einfach eine Tischtennisplatte aufstellen oder keine Ahnung, weiß ich nicht, ein Weitsprungfeld oder so, dass man mal Weitspringen üben kann. Keine Ahnung. Also aber die Idee finde ich gut. Ja, gebe ich dir absolut recht. Habe ich mir nicht so viele Gedanken drüber gemacht, weil ich damit beschäftigt war, als ich auf die Mitgliederversammlung gekommen bin, mir die Empörung von Mitgliedern anzuhören, die gerade auf der Straße angesprochen wurden von Präsidentschaftskandidaten. Ich möchte es nicht konkretisieren, mit dem Hinweis, das wären die offiziellen Wahlunterlagen. Und dann wurde ihnen, ja, ich sag mal, ein Konzeptpapier in die Hand gedrückt. Ja. Aber gut, das ist eine andere Geschichte und die soll uns auch nicht weiter beschäftigen. Ich möchte unbedingt nochmal ein Lob an alle VfB-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, ob ehrenamtlich oder nicht, loswerden. Ja. Wirklich ganz viele Menschen haben sich hier für den VfB zerrissen, damit die Mitgliederversammlung so komplikationslos über die Bühne gehen konnte, wie sie eben dann über die Bühne ging. Ja, die Kommunikation, sei es über die Website oder auch über die Social Medias, war on point. Ja, also da hat man es wirklich als erstes erfahren. Ja, und das haben wir alle schon anders erlebt. Und deshalb ist das meiner Meinung nach auch eine Erwähnung hier im Podcast wert und natürlich auch ein dickes Dankeschön. Ich finde, insgesamt der VfB Stuttgart, also jetzt nicht nur die angesprochenen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, sondern der komplette Verein, der komplette Club, die AG, sei es drum, alle gehören dazu, hat sich hier herausragend präsentiert. Ja, also der VfB Stuttgart hat sich hier wirklich Champions League würdig präsentiert. Es war eine starke Veranstaltung und wie gesagt, das Segment oder dieser Teil sollte jetzt eigentlich als Dank dienen für die ganzen Menschen, die eben dann auch wahrscheinlich mehr als 6,5 Stunden sich da den Hintern wund gearbeitet haben. Danke an der Stelle.
Ja, auch von mir. Und vor allen Dingen, die Leute haben ja wahrscheinlich sicher im Vorfeld Wochen, Monate investiert, damit die Veranstaltung so rund läuft, wie sie dann lief. Und es war wirklich, du hast dann auf Champions League Niveau. Ich fand auch, Bühnenbild war top, Technik war top, diese großen Screens, die da hingen, waren top. Also die Einspieler waren top. Es hat alles funktioniert, wenn man überlegt, wie viele Slides da gezeigt werden, wie viele Einspieler und so weiter. Hat alles top funktioniert. Die Abstimmung funktioniert seit Jahren gut. Also mittlerweile WLAN-Gate und Abstimmung, das ist, also nutzt schon niemand mehr als Witz eigentlich, weil es seit Jahren funktioniert. Das war wirklich komplett großartig. Und es war vielleicht die beste Mitgliederversammlung vom VfB, auf der ich hier war. Also sicherlich nicht die spannendste und nicht die ereignisreichste, aber die einfach so am smoothesten abgelaufen ist und aus der ich wirklich mit dem besten Gefühl rausgegangen bin.
Ja, würde ich so sagen. Also vom Gefühl her, muss ich ganz ehrlich sagen, war 2021 bei mir noch euphorischer, weil ich wirklich dachte, jetzt geht was voran, jetzt passiert was. Dann wurde ich bitterböse enttäuscht. Und bei 2025 weiß ich das anders einzuschätzen. Ja, weil eben die Versprechungen oder die Entwicklungsziele, die sich jetzt die gewählten Personen gesteckt haben, für mich greifbarer und realistischer erscheinen. Ja, also es fühlt sich valider an, so möchte ich es mal sagen. Und darauf freue ich mich. Ich freue mich auf die nächsten 5 Jahre mit unserem gewählten Präsidium, auf die nächsten 4 Jahre mit dem Vereinsbeirat und ich freue mich auch weiterhin über Themen bezüglich der Vereinspolitik. Ich muss ganz ehrlich sagen, es war jetzt nicht nur ein Recap, sondern auch ein Rehab für mich gerade. Also ich bin wirklich wieder drin in Sachen Vereinspolitik und das wurde mir so ein bisschen genommen in den letzten Jahren und inzwischen habe ich Bock drauf, mich wirklich dann über Themen zu unterhalten und darüber zu diskutieren, die dann Satzungsänderungen betreffen, Strukturen etc. Das macht deutlich mehr Spaß, als sich anzuhören, wer denn nun überhaupt nichts dafür kann, dass der VfB Stuttgart dasteht, wo er steht oder beziehungsweise welches Präsidiumsmitglied die schlimmste Petze ist oder sonst irgendwas. Also ich hoffe, das liegt hinter uns. Es sieht danach aus, der VfB Stuttgart ist auf dem richtigen Weg. Ob das sportlich der Fall ist, das besprechen wir am Donnerstag, Sebastian. Genau,
aber eins noch, muss ich kurz reingrätschen. Oh, apropos Recap, auch das ist neu, glaube ich jedenfalls. Also wer sich jetzt keine 90 Minuten von uns anhören möchte, der VfB hat auf seiner Website auch sofort nach der MV zu lesen in 2-3 Minuten auch nochmal Zusammenfassung mit allen Abstimmungsergebnissen und so weiter veröffentlicht. Ich glaube, das haben sie auch zum ersten Mal gemacht. Wir verlinken das. Also auch da kann man ganz kompakt nochmal nachlesen, was in 6,5 Stunden am Samstag in der Schleierhalle passiert ist.
Jetzt gehen wir aber nach Hause, beziehungsweise ins Büro, um an der nächsten Sendung zu arbeiten. So eine schöne Abmoderation, aber wir machen es dann halt so. Sebastian, ich danke dir für deine Zeit, weiterhin gute Besserung und bis Donnerstag.
Bis dann. Ciao, ciao.